Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. So ist das bei den Bayern. Kaum ist der Traum vom Triple ausgeträumt, ist nicht mehr alles rosa-rot, wurde vorher fast ausschließlich vom Spektakelfußball der Bayern geschwärmt, wird jetzt auf das anfällige Defensivverhalten hingewiesen. Man hat schon gesehen, wie viel Risiko das System von Vincent Kompany birgt, sagt etwa Oliver Kahn bei Sky. Ob den Bayern das nun schmeckt oder nicht, sie müssen ganz genau überlegen, was noch fehlt zum großen Wurf. Das sind unsere Themen. Der nächste Anlauf, Hängepartie um Riera, der glücklose Trainer der Eintracht, darf noch mindestens bis zum Saisonende weitermachen, und der Abstiegskrimi Wolfsburg, St. Pauli und der FC Heidenheim kämpfen um den Relegationsplatz. Heidenheim führt aktuell, das macht das Ganze noch spannender. Mit Sorgen dieser Art muss sich der FC Augsburg nicht rumplagen, denn nach schwachem Start dürfen sie vom europäischen Geschäft träumen. Auch das wird uns beschäftigen, und ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen, mit der wir all das und viel mehr besprechen wollen. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, meint, der FC Bayern sollte nicht von seiner Linie abrücken. Ein herzliches Willkommen auch an Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, seit 20 Jahren im Verein. Und er spielte einst unter Thomas Tuchel und gilt aktuell als starker Mann beim FCA. Und ein herzliches Willkommen an Steffen Freund, Europameister von 1996, Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund. Und er glaubt, für den BVB wird es in der kommenden Saison schwer, Platz 2 zu verteidigen. Und der geschätzte Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Markus Othmar, der schon in den 80er Jahren beim Radio angefangen hat, jetzt seit über 30 Jahren Fernsehen macht. Und er sagt, das eigentliche Thema und die eigentliche Gefahr bei den Bayern ist das Spektakel. Also da haben wir verschiedene Positionen. Könnte eine spannende Diskussion werden und wird es auch. Herr Ströll, wie war das denn unter Thomas Tuchel als Trainer und wo war das?
Es war bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Es war eine sehr intensive Phase und man konnte damals schon erahnen, dass er einen Weg gehen kann, weil er wirklich inhaltlich fast nah an der Perfektion war, weil er sehr akribisch war und natürlich einen unglaublichen Erfolgshunger hatte. Und irgendwann war ihm dann die zweite Mannschaft des FCA zu klein und er ist seinen Weg weitergegangen. Und schön, dass er diese Karriere nun hinlegen konnte.
Waren Sie ein einfach zu führender Spieler?
Zu dem Zeitpunkt ja, wahrscheinlich. Also von daher, wir hatten keine Probleme oder Reibereien miteinander.
Und Julian Nagelsmann war Mitspieler. Wie war der?
Er war leider verletzt damals, war ein sehr, sehr guter Fußballer in der Zeit beim FCA 2. Schon gesehen, dass er über den Tellerrand hinausblickt. Er hat dann für Thomas Videoanalysen gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo es quasi noch keine Videoanalyse gab. Und ein sehr intelligenter, guter Fußballer, der aber leider oft von Verletzungen geplagt war.
Jetzt aber ja auch seinen Weg gemacht hat, das kann man schon sagen. Als Bundestrainer fährt er jetzt bald zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sie haben eine spannende Vita, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Sie sind als Praktikant zum FCA gekommen, jetzt Geschäftsführer. Und Sie sollen sich beworben haben mit einem Golfsack. die Treppe hinaufgehend. Kommt das so hin?
Nee, die Story ist wirklich, ich will jetzt sagen, gelogen, aber unser Präsident Markus Krapf erzählt die Geschichte immer so ein bisschen launig. Und er verwechselt da Felix Jäckle und mich, glaube ich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt wenig bis gar kein Golf gespielt, sondern Felix Jäckle ist damals aus dem Urlaub angereist und ist quasi mit dem Golfsack gekommen. Aber er hält wirklich stoisch an der Geschichte fest und von daher ist das mittlerweile so ein bisschen ein Running Gag.
Ja, aber eine gut erfundene Geschichte, die alle erheitert, ist ja auch nicht verkehrt. Wir Journalisten wissen, über was wir sprechen, Markus. Der FCA, also großes Thema bei uns. Und der SC Freiburg hat eben beim HSV verloren und hat aber, und Lothar Matthäus war dabei, am Donnerstag den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte zu Wege gebracht, den Einzug ins Europa-League-Finale. Traust du, Lothar, den Freiburgern sogar den ganz großen Coup zu, im Finale gegen Aston Villa
zu gewinnen? Sie sind im Finale, das ist, glaube ich, schon eine große Überraschung, dass kleine Freiburg in einen Europa-League-Finale und wo andere Mannschaften eigentlich höher einzuschätzen waren, auch schon allein vom Etat. Sie machen einen guten Job schon seit vielen Jahren und jetzt haben sie es gekrönt. Vor 2-3 Jahren waren sie im Pokalendspiel gegen Leipzig, haben sie leider verloren. Jetzt sind sie in diesem internationalen Endspiel, aber gegen Aston Villa würde ich schon sagen, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation sind sie Außenseiter, aber Hut ab, was dort abgeht in Freiburg. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Sehr friedlich haben die Fans stundenlang, glaube ich, bis in den Morgenstunden hinein gefeiert. Ohne große Krawalle, ohne nichts, sondern wie eine große
Familie.
Warst du
mit dabei?
Nee, ich war aber nah dran, sehr nah dran. Aber ich hatte nie irgendwo das Gefühl, dass da irgendwelche Reibereien zwischen den Ordnern, zwischen der Polizei und den Fans sind. Die waren zwar auf dem Platz, aber sie haben das alles super gemeistert, wie die Freiburger vieles super gemeistert haben. Und sie fahren als Außenseiter nach Istanbul, aber ich habe es schon erlebt, dass auch ein Außenseiter mal so Endspiele gewinnen kann. Und ich war beim Favoriten auf dem Platz gestanden.
Das war?
Ja, zum Beispiel Pokalspiel Bayern München gegen Bayer Oettingen.
Stimmt, 85. Ja,
85, das war mir ganz sicher der Favorit. Und auch gegen den FC Porto in der Champions League. Also ich habe schon auch einige Niederlagen mitgemacht, wo wir als Favorit ins Spiel gegangen sind.
Das war dann 87 mit Magier und der Hacke. Das weißt du ja auch noch. Du warst ja auch bekannt für solche Tore, Steffen.
Ja. und danach Krankenhaus. Und danach Krankenhaus.
Was bedeutet für die Bundesliga der Einzug des Sportclub Freiburg in ein europäisches Finale?
Ich durfte das ja auch über 6 Jahre bei RTL machen und Lothar macht da einen tollen Job und ich genieße das nach wie vor. Und die Europa League, die ist gewachsen. Über diesen Erfolg Eintracht Frankfurt, erst Halbfinale, dann gewonnen, jetzt kommt Freiburg nach. Das ist für den deutschen Fußball enorm wichtig, weil wir sind nun mal leider nicht mehr in der Lage, mit der Premier League mitzuhalten. Ganz gut, Spanien, aber leider haben sie den zweiten Platz und wir kriegen dann doch nicht den 5. Champions League Platz. Das ist schade. Wir waren nah dran, das ist gut. Insgesamt für die Bundesliga. Wir können also mithalten, aber insgesamt natürlich muss man schauen, dass wir die Europa League da immer eine erfolgreiche Mannschaft dabei haben. Das können immer alle Starter schaffen. Da ist eben am Ende nur die Premier League, das ist nun mal auch ganz klar zu sehen. Wir haben in jedem Finale eine Mannschaft, das ist einfach die Top-Liga. Aber wir sind nah dran und Freiburg, das ist einfach Gänsehaut, wenn man das sieht. Ne? Und ich weiß, kann mich an Augsburg erinnern, Markus Weinze war, glaube ich, auch Anfield, Achtelfinale, glaube ich, Europa League. Nein, jeder hat dort eine Chance, das ist einfach gut zu sehen, das ist auch nicht zu vergleichen mit der Champions League. Ist einfach eine Nummer kleiner.
Erlebt der FC Augsburg aktuell so ein modernes Fußballmärchen, in dieser Saison jedenfalls?
Also so wie sie jetzt dastehen und am letzten Spieltag nach der Niederlage heute von Freiburg in Hannover noch um Europa mitspielen zu können, das hätte, glaube ich, jeder unterschrieben beim FC Augsburg nach dem
in Hamburg, also
in Hamburg, aber nach dem Stotterstart in diese Saison. Ob es jetzt ein Märchen gleich ist, ist, glaube ich, zu hoch gegriffen.
Es gibt auch Gründe dafür, ne? Und die wollen wir auch besprechen. Und wenn man ein Wort noch dazu genau wissen will, welcher Platz für was reicht, muss man was tun?
Erstmal sich intensiv damit auseinandersetzen und mehrfach mit der UEFA telefonieren. Das haben wir nämlich die letzten Tage einfach mal aus Interesse gemacht. Aber aktuell ist der Status so, dass wenn wir europäisch spielen wollen, dann müssen wir Siebter werden.
Genau, also selbst wenn Freiburg die Europa League gewinnen sollte und in der Champions League starten sollte, wäre das so, weil dann was passieren würde?
Der Platz quasi, den Freiburg in der Liga hätte, der Platz 7 geht an einen kleineren Verband. Das war damals bei der Neuaufstellung der Champions League, Euroleague und Conference League wohl so ein gemeinsamer Nenner und deswegen müssen wir Siebter werden.
Wer ist Franz Josef? Ich meine nicht den früheren bayerischen Ministerpräsidenten.
Unser Hund, der von meiner Frau und von mir und von meinem kleinen Kind und mittlerweile ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens.
Ja, und den stellt jetzt Lisa Ramoschka, die uns heute bei Social Media begleitet, mal näher vor, Lisa.
Ja, einen guten Abend in die Runde. Guten Abend natürlich auch an Sie, an euch zu Hause. Und heute bin ich das erste Mal hier an der Seitenlinie dabei und habe mich natürlich ganz besonders vorbereitet und bin eben über einen besonderen Fakt im Privatleben von Herrn Ströll gestolpert. Das ist nicht tatsächlich der Golfbag, den haben wir nicht doch noch gefunden, sondern es geht, wie schon gesagt, um den Hund Franz Josef. Der hat nämlich einen eigenen Instagram-Account und wir können hier sehen bei den Kollegen vom BR, vielleicht hat Markus Othmar da ja sogar die Finger im Spiel gehabt, wird da sogar als berühmtester Hund der Bundesliga betitelt, kann auch ein paar gute Tricks, richtiger Influencer-Hund. Aber ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Man sieht nämlich, er guckt ganz fleißig alle Spiele ganz brav des FCA, auch in Merch. Er hat auch sein eigenes Trikot, wie wir hier sehen. Manchmal hat er auch Kopfschmerzen bei den Spielen, muss da deswegen zur Tablette greifen. Oder vielleicht hat es auch was mit einem kleinen Seitenhieb gegen den Gegner an dem Tag zu tun. Oder man sieht auch, er ist wirklich ganz nah an der Mannschaft, wie wir hier sehen, bei Krislin Mazima. Aber die große Frage, die sich da natürlich stellt, Herr Ströll, wie kommt es denn, dass in 2026 Ihr Hund einen Instagram-Account habt, nicht aber Sie selbst?
Na, also das kommt ehrlich gesagt durch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Das war damals der Transfer von Emerin Demirovic zum VfB Stuttgart. Ich war auf dem Weg in Saarland zur Hochzeit meines besten Freundes. Und dann kam die Info von Fabian Wohlgemuth und Alex Werle, ob ich da nicht vorbeikommen kann. Sie haben nochmal das Go bekommen, nachzulegen. Und ich habe gesagt, ich kann gerne vorbeikommen, aber ich habe meinen Hund dabei. Also kann der mit, weil der ist auf dem Weg mit. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, er kann vorbeikommen. Und es ist wirklich eine wahre Geschichte. Als sie dann einen gewissen Betrag in den Verhandlungen genannt haben, hat Franz Josef ganz bös gebellt. Und dann habe ich nur so zum Spaß gesagt, naja, das gefällt ihm noch nicht, also da haben wir noch keine Lösung. Und das haben dann Kollegen vom Boulevard auch aufgenommen, das ganze Thema. Und seitdem ist er so ein bisschen eine Berühmtheit. Und meine Frau hatte dann den Scherz erlaubt, einen Account aufzumachen und halt ab und zu auch mal was zu posten und so ein bisschen selbstironisch oder auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern versehen.
Und Sie selber nicht? Sie haben keine Lust? Sie überlassen das alles Franz Josef?
Doch, ich habe auch einen, aber ich habe einen sehr, sehr Underground-Account. Also es ist nicht mein offizieller Name, also von daher schwer zu finden.
Lothar hat einen Instagram-Account, aber
ja, bin keinen ich zu Hund. Ne? Also, Hund hatte ich früher.
Ja?
Armin Fee, weil wir gerade bei Augsburg sind, Armin Fee hat mir zu Weihnachten mal einen Hund geschenkt, 1981. Weil er hat ja immer noch einen Hund. Ja, der ist auf den Hund gekommen irgendwie. Er hat damals Hunde. Er liebt Hunde über alles. Und dann schenkt mir Armin zu Weihnachten ohne Voransage, nichts überraschend, auf einmal kommt er mit einem Dackel an, mit einem Rauhaardackel. Hat einen gleich Namen gegeben, war Kleopatra, ja, Weibchen. Und das war mein erster Hund. Danach hatte ich noch mal einen, aber durch die vielen Reisen, glaube ich, sind Hunde bei mir nicht unbedingt gut aufgehoben, weil ich eben zu wenig Zeit habe.
Wie ist es Kleopatra ergangen, also jetzt dem Dackel, nicht der früheren?
Ja, irgendwann ist sie dann im gewissen Alter gestorben.
Ja. Gut, aber ich habe Ihnen ja vorher versprochen, Lothar Matthäus hat immer noch eine Geschichte, die keiner kannte. Ich kannte sie jedenfalls nicht.
Ja? Ach so, das mit dem Hund vom Armin.
Nee, das kannte ich nicht.
Ja, ja.
Das ist gut. Auch gut erzählt. Auch gut erzählt. Aber jetzt wollen wir sprechen über das, was die Bayern erlebt haben. Unter der Woche mit großen Hoffnungen ins Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegangen und dann gescheitert. Das werden wir gleich vertiefen. Zunächst schauen wir auf das, was sich gestern Sven Schröter beim Bundesligaspiel in Wolfsburg tat.
Anspannung, Frust beim VfL Wolfsburg. Beim Spiel gegen die Bayern war mehr drin am Samstagabend. In der ersten Hälfte Foul, Kolarakis gegen Olise. Zunächst abseits entschieden, aber das war's nicht. Und Harry Kane verschießt zum ersten Mal in der Bundesliga einen Strafstoß. Wolfsburg mit den besseren Chancen, mehr Abschlüssen. Wavro, Urbich mit der Parade. Und dann Eriksen, wieder Orbig, der war bester Mann in der ersten Hälfte. Die Bayern mit 6-9 im Vergleich zur Champions League in der Startformation. Dann zweite Hälfte Olise. Olise mit dem Führungstreffer für den FC Bayern. Ein super Tor, sein 15. Saisontreffer. Die Münchner deutlich dominanter in der zweiten Hälfte. Und trotzdem, 89. Minute, Chiogai wunderbar auf Swanberg, der Pfosten verhindert den Ausgleich. Köln und Bremen damit gerettet. Es kommt zum Abstiegsduell St. Pauli gegen Wolfsburg.
Heidenheim spielt auch noch eine Rolle. Das werden wir im Laufe dieser Sendung vertiefen. Wir haben jetzt auch noch erfahren, aber das wollen wir dann nicht weiter besprechen. Der Hund von Armin Fee hieß Cäsar.
Ja.
Also auch ein Name, der durchaus Programm sein könnte, hätte sein können. Aber jetzt schauen wir auf die Bayern. Vielleicht einmal, weil wir alle noch mal so genau hingeschaut haben bei dem Tor von Ulisse. Ulisse oder Robben? Wer ist besser?
Haben zum Glück nie zur gleichen Zeit gespielt. Und dass
zum
du
Glück
dich
für
einen,
Gegner,
für
ja.
einen entscheiden musst. Robben war in seiner Zeit außergewöhnlich. Der Move ist natürlich der gleiche. Ne? Den Ball schön über die rechte Seite kommt, auf links rüberlegen und dann diese Wahnsinnsschüsse ins lange Eck.
90% ins lange, ab und zu ziehen sie auch aufs Kurze, auch Arjen Robben. Aber ich würde sagen, Arjen Robben ist noch ein bisschen höher, weil er schon Titel gewonnen hat. Viele Titel mit Bayern, aber...
Und Tore zu Titeln geschossen hat.
Genau,
also wenn ich mich an Wembley erinnere, ja. Zum Triple 2013.
Deswegen würde ich sagen, bei Bayern auch ein bisschen Robben über Ulisse, aber er ist schon einer der Kandidaten, um Einzeltitel auch zu gewinnen als Spieler des Jahres. Kommt drauf an, was er jetzt mit Frankreich macht, aber er hat überzeugt, sowohl national als auch international, gerade mit solchen Toren wie gestern.
Ja, Oliver Kahn hat das hier vor einigen Wochen super erklärt, was man machen könnte als Torhüter, um diese Bälle mal zu halten, ein bisschen zu spekulieren. Aber sie sind halt einfach auch unglaublich gut geschossen.
Ja, von der Flugbahn auch. Mhm. Trifft ja auch immer genau das Eck. Das versuchen wir Trainer ja auch immer den Spielern auch im Nachwuchs schon beizubringen. Versucht den Innenpfosten oder das Netz an der Seite zu treffen. Und er schafft es sogar noch, den genau unter die Latte. Und diese Flugkurve, den kann ja kein Torhüter halten. Das geht nicht, weil die Flugkurve, der Ball kommt ja von oben runter. So hoch kannst du gar nicht springen in die Ecke. Das ist einfach großartig. Und ich würde auch noch mal sagen, wir dürfen ihn jetzt gar nicht zu sehr in den Himmel heben. Das ist ja der Wahnsinn. Der fängt gerade erst an. Der soll mal mit Bayern erst mal ein paar Titel gewinnen. Was Robben und Ribéry alles geschafft haben. Oder Hansi Flick und Co. Die haben schon was Großes geschafft. Also eins nach dem anderen. Und manchmal gegen Paris ein Mann, oder wo du das Gefühl hast, er brauche gegen Mendes nur ins 1 gegen 1 gehen. Der hat schon gelbe Karte. Passiert nicht einmal.
Mhm.
Da war er nicht da, zweite Halbzeit. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass immer noch Leute auch bei Bayern erkennen, dass es noch nicht absolutes Top-Niveau ist.
Ständig. Wird eine Chance wie die Bayern jetzt hat, so schnell nochmal kommen, sprich nächste Saison? Eine Triple-Chance?
Oder? Mein Gefühl sagt mir ja. Also ich bewundere diesen Fußball. Was da passiert ist um Kompany und Max Eberl und Freund, da hast du wirklich das Gefühl, meine Lothar ist da näher dran, ich schaue mir das immer von aus und kommentiere auch viel die Bayern nach wie vor. Das ist eine Freude. Ich war Public Viewing jetzt bei beiden Halbfinals. Das willst du mit anderen Menschen teilen.
Und schau dir mal den Saisonverlauf auch
an. Was die spielen, also ich kann nur sagen, das kann eigentlich ein Anfang sein, bis irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr wirklich, wenn man so weitermacht, der Champions League
Titel kommt. Wo war das Public Viewing?
Nein, in Berlin.
Und rein wie in haben die große Leute Kneipe. Reagiert?
Ja? Ja, Schockstarre. Aber erstmal natürlich über den Schiedsrichter. Aber da kommt man wahrscheinlich. Also das
nein, das brauchen wir jetzt. Das
Schiedsrichter. Nee, ich weiß, ich wollte nur mal kurz dran erinnern. Ja. Also, wenn aber der Spielverlauf glaub, so beeinflusst wird vom Schiedsrichter, dann wirst du verrückt.
Wenn du Bayern anschaust in dieser Saison, in dieser Champions League-Saison, schau dir das Spiel gegen Bergamo an, beispielsweise.
Boah,
wo ja. Vorher dann auch, ne, die haben Dortmund ausgeschaltet und dann werden die von Bayern pulverisiert. Ich glaube schon, dass die Chance wiederkommt. Und ich glaube, dass man jetzt nicht nach so einer Saison wegen eines verlorenen Champions-League-Halbfinals gegen diese Mannschaft in irgendeiner Weise sich komplett neu orientieren muss.
Du hast aber dennoch gesagt, so habe ich dich ja zitiert, dass aber dieses Spektakel auch das Risiko sei.
Absolut, warum? Weil ich einfach finde, dass du, wenn du die Anzahl von Gegentoren bekommst, jetzt gerade auf der Zielgerade der Saison, gegen Paris, gegen Heidenheim, gegen Mainz. Klar, da spielen andere Formationen dann, da wird dann rotiert. Ja. Aber trotzdem, die Gegentore, auch die schnellen Gegentore gegen Real Madrid, das war dann ein Fehler von Neuer. Das schnelle Gegentor gegen Paris war für mich der Killer für das Spiel, weil du ab dieser Minute hinterherläufst. Und ich glaube, mit etwas weniger Spektakel, vielleicht mit ein bisschen mehr Sicherheit von hinten raus und dann mal im Laufe des Spiels auch so ein Ding entscheiden. Und das meine ich mit dem Spektakel, nicht von der ersten Minute an zu sagen, hurra, die Gams.
Ja, aber das war gegen Bergamo, dieser Spektakel war ja auch von der ersten Minute, wir haben es alle genossen.
Ja. Also, ja, war der Gegner aber nicht so stark
und der Fehler nicht so genug. Du kannst natürlich, ja, und es wird auch Kompany festgestellt haben. Er kann ja auch lesen, wie viele Gegentore. Natürlich doch viele Veränderungen, gerade in der Viererkette hinten, ja, spielen. Bischoff ist ja jetzt nicht unbedingt ein internationaler Linksverteidiger. Der fühlt sich wohl im Mittelfeld, hat man auch gestern in der zweiten Halbzeit gesehen, hat Dom Bischoff ein Riesenspiel gemacht, wie Bayern sowieso. In der ersten Halbzeit hätten sie 3-1, 4-1 zurückliegen können. Obig hat ihr ein Spiel gehalten. Aber bei Bayern glaube ich nur das eine, was jetzt noch fehlt, eben dann nach dem Ballverlust irgendwo so eine Sicherung einbauen, dass dann nicht der Gegner mit in Überzahl auf deine Abwehr kommt. Mit Überzahl heißt er auch gegen Paris bei diesem ersten Tor. Bayern ist nachgelaufen, war nicht positioniert. Da waren schon 5, 6 Bayern-Spieler in und um den Strafraum. Aber sie waren nicht richtig positioniert. Und deswegen sind sie dann im Endeffekt sehr früh in Rückstand geraten.
Wie blicken Sie auf die Bayern?
Ich glaube, was man bei all der Diskussion nicht vergessen darf, ist bei Olise zum einen das Alter. Also ich weiß nicht, du Steffen, vielleicht kanntest den Spieler ein bisschen intensiver. Ich glaube, der gemeine Fußballfan hatte keine Ahnung, wer Michael Olise ist, als er von Crystal Palace zu Bayern München gewechselt ist. Das ist auch ein Sprung. Also man muss schon sagen, da muss man auch dem Verantwortlichen ein großes Kompliment zollen, den Spieler auszugraben und dass er dann so einschlägt. Klar, Vergleiche mit Robben sind schon hoch, aber Robben, glaube ich, hat auch nicht mit 24 die Champions League gewonnen, sondern ein paar Jahre später. Also man gibt dem Jungen Zeit und sie haben ja nur ein paar verheißungsvolle Talente dahinter. Ich meine, Lennart Karl war jetzt leider ein bisschen angeschlagen die letzten Wochen, was der Junge da auf den Platz bringt, ist à la Bonheur. Und ich finde, die Bayern machen einen exzellenten Job in der Saison.
Glauben Sie denn, dass sich ein Kompany möglicherweise in dem Punkt oder dass er seine Philosophie anpasst oder gar ändert? Seine Aussagen deuten nicht darauf hin.
Mir ist die Philosophiediskussion ein bisschen, ehrlich gesagt, suspekt. Weil wir diskutieren jetzt genau über Spiele Mainz, Heidenheim etc. Da waren sie durch, da waren sie quasi Meister.
Ich würde das jetzt sehr stark an Paris dann schon festmachen.
Ja, das ist im Hinspiel ja. Im Rückspiel, finde ich, gab es auch die ein oder andere Torschuss. Aber wir sprechen hier über das allerhöchste europäische Niveau. Also wenn man sich die Mannschaft von Paris ansieht, auch die ist gewachsen. Auch die hat jetzt über einen langen Zeitraum zusammengespielt. Also das ist schon nochmal ein anderes Level.
Da bin ich voll bei dir. Wir müssen ja daran denken, das ist Paris. Das ist die beste Mannschaft gerade in der Welt. Ja, die haben es wirklich letztes Jahr gezeigt. Und Enrique macht da einen Riesenjob. Das zusammenzuführen, die hatten noch nie, einmal Cup der Pokalsieger hatten die mal gewonnen. Und die haben jetzt ja Jahrzehnte Geld reingestopft, mit allen Topstars das versucht. Und jetzt haben sie es geschafft. Und jetzt kannst du sie kaum stoppen. Was war denn nach dem 1, fast 2-0 in Paris? Und plötzlich steht es 5-2. Das ist eine Qualität. Und da bin ich dann im Detail ein bisschen beim Punkt gegen Paris. Kann vielleicht Bayern mal etwas defensiver spielen? Nicht das System und die Philosophie verändern, das bleibt ja gleich. Aber wenn du so einen starken Gegner hast, dann ist es auch wichtig, dass nicht gleich am Anfang, das konntest du in Anfield gegen Liverpool genau sehen, den Move, links durch, Rückpass, Tor. Dasselbe war eine Runde vorher oder zwei Runden vorher gegen Liverpool. Und das ist schon dann auch des Trainers Aufgabe, gegen so einen Top-Gegner diesen vielleicht Anchorman oder Spieler zu haben, der das organisiert.
Also zur Einordnung, ganz klar, Chapeau an das, was die Bayern in dieser Saison abgeliefert haben. Chapeau gegen Real vor allem und auch das Hinspiel in Paris, episch. Und im Rückspiel kannst du gegen so eine Mannschaft ausscheiden. Ja. Der Punkt ist, wenn du Bayern München bist und die maximalen Ansprüche hast, überlegen, wir könnten da über so eine Systemanpassung die allerletzten Prozente vielleicht noch rauszuholen sein, auch an Reife, um dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr den großen Coup zu schaffen. Und der Titan, Oliver Kahn, der hat bei uns auch nochmal bei Ricardo Basile beim Hagedorn Fußball Talk einen Denkanstoß geliefert.
Das ist das, was ich mit Kontrolle meine. Wenn du Erfolg haben willst, ganz oben in diesem Top-Level Champions League, dann musst du das Spiel eben über weite Teile kontrollieren. Wie du das tust, mit welcher Taktik du das tust, das ist durchaus unterschiedlich. Aber dieses Gefühl hatte ich halt in Paris sowieso nicht, aber auch jetzt im Rückspiel nicht, dass man Kontrolle darüber hatte. Und ich glaube, das ist das, an dem man sich in Zukunft Gedanken machen muss. Welche Möglichkeiten gibt es noch, außer immer, okay, und jetzt Attacke und wir attackieren vorne. Ja, gibt es die Möglichkeit mal auch, wie du gesagt hast, mal vielleicht einen Plan B oder auch einen Plan C zu haben?
Kannst du dem folgen, Lothar, was Oliver Kahn sagt?
Ja, oder siehst du es anders? Man kann sich auch mal, wie gesagt, zurückhalten. Ne? Man kann sich mal zurückhalten, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, den Platz zu haben, den man Paris gegeben hat. Ja, das ist natürlich möglich. Machen sie ja auch ab und zu. Haben sie zumindest auch in der Bundesliga gemacht. Du kannst nicht 90 Minuten vorne attackieren, nicht einmal der FC Bayern. Ja, auch nicht bei jedem Spiel in der Bundesliga. Und auch gestern hatten sie in der ersten Halbzeit wahnsinnige Probleme. Natürlich wieder 5, 6 Veränderungen. Die Niederlage oder das Ausscheiden gegen Paris noch im Kopf. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie wieder dieses Spiel kontrolliert. Aber trotzdem ist Wolfsburg 4 Minuten vor Schluss noch mal zu dem Pfostenschuss gekommen. Eben auch mit so einem Konter, wo man auch in Überzahl war. 4 Spieler gehen auf den Ballführenden los und links läuft einer mit. Der wird ganz aus den Augen gelassen, weil man eigentlich gedacht hat, den Ball haben wir, aber den hatten sie nicht. Und dann war auch für Wolfsburg in der Schlussphase noch mal die Möglichkeit da, über einen Konter zum Ausgleich zu kommen.
Hast du denn den Eindruck, Markus, dass Kompany einen Plan B hat oder haben will? Es kann ja auch sein.
Haben will ist eine gute Frage. Ja? Ich glaube, dass der hat, ich glaube, mehr als nur einen Plan B und einen Plan C. Ich glaube, dass du mit dieser Mannschaft, die jetzt da gerade auf dem Platz stehst, alles erreichen kannst, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube auch nicht, dass das Spektakel nicht zielführend ist. Das macht so viel Spaß, momentan in Bayern zuzuschauen. Auch wie die in Paris zurückgekommen sind. Hätte ja wahrscheinlich auch kein Mensch gedacht, dass es 5-4 ausgeht. Aber ich glaube schon, dass es da noch eine Entwicklung geben wird. Und zwar nicht nur von Kompany aus, sondern auch die Mannschaft wird das ja auch lernen, dass man da anders agieren muss. Ich meine, hier sind zwei Hochkaräter in unserer Runde. Michael natürlich auch, weil der hat ja unter Thomas Tuchel trainiert. Ja. Aber natürlich, eine Mannschaft wird doch auch reifer und geht mit so Situationen anders um.
Braucht ich glaube, vielleicht auch solche ja, Erlebnisse, das war ja bei Bayern auch.
Schau dir das doch mal, wenn du dir dieses 0-1 im Rückspiel gegen Paris anschaust, wenn du dir das nur noch mal im Video anschaust, da wird es denen doch allen schlecht, wie einfach das gegangen ist.
Ja, und wenn wir dann da im Detail sind, ich glaube, wir sind uns alle einig, was das für eine Freude ist, Bayern München zuzuschauen. Punkt. Aber jetzt gehen wir ins Detail. Lothar hat es erlebt, ich selber auch. Dortmund erstmal UEFA Cup Halbfinale, Finale, Champions League Viertelfinale und dann irgendwann hast du es gewonnen. Da bin ich voll bei dir, weil da kann ich mich selber dran erinnern, wie dann die Spieler in sich diese bittere Erfahrung dann aufnehmen. Wir haben damals gegen die Ajax verloren, die waren natürlich damals unglaublich stark, Mitte der 90er. Und dann gegen Juventus immer gespielt, aber wir haben fast jedes Jahr gegen Juventus gespielt, gegen die beste Mannschaft mit Zidane und Co. Und dann irgendwann kommt der Moment, wenn du dranbleibst, dann kannst du es schaffen. Da bin ich auch bei dir, in 2 Jahren spätestens, wenn es so, wie es gerade ist, weil das geht ja bei Bayern auch schnell, dass mal in Anführungsstrichen wieder Probleme entstehen oder Verletzten-Misere oder was auch immer. Aber wenn es so kontinuierlich weitergeführt wird von Kompany und den gesamten sportlichen Führung, dann werden sie aus meiner Sicht in spätestens 2 Jahren die Champions League gewinnen.
Aber das Thema Defensivverhalten beschäftigt die Mannschaft und das hat gestern auch ein Interview mit dem noch sehr jungen Tom Bischoff gezeigt.
Heute viele Chancen für den Gegner, zuletzt viele Gegentore kassiert. Ist es ein Grundsatzthema?
Ja, erstmal ist es immer schlecht, wenn man so viele Chancen und Gegentore bekommt. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein paar Spiele leider von außen gesehen. Wir machen einfach nicht mehr die kleinen Basics und dieses Gegenpressing direkt nach dem Ballverlust. Das fehlt uns in letzter Zeit.
Stimmen Sie ihm zu?
Nein, natürlich nicht. Das junge Spieler hat Fehler gemacht in diesem Interview. Der Grund war für mich, weil ein Gegenpressing kannst du nicht 100-mal machen, wenn du einen Ballverlust hast oder schneller Ballverlust.
Tom Bischoff hat sich ja auch auf die Spiele bezogen, wo er von außen zugeguckt hat. Also nicht auf das heute. Aber ja,
und Tom ist super Junge. Also ich kenne die Jungs persönlich auch. Und, aber natürlich, es ist jetzt gerade nach dem Spiel, ich habe ein bisschen mehr Übersicht auch. Wir haben auch in die letzte Woche viel, viel gewechselt, damit wir dieses Paris-Spiel vorbereiten könnten. Ja. Also es gibt auch sehr, sehr viele logische Gründe. Aber das Wichtige ist, in die zweite Halbzeit, warum haben wir das gelöst? Nochmals, es ist eine gesunde Arroganz, aber wenn du 120 Tore schießt fast, dann glaubt jeder da vorne, dass es jedes Mal reinfliegt. Und das ist falsch, falsch, falsch.
Ja, also da hat dieses Interview ja richtig was ausgelöst. Ja, bei Kompany offensichtlich.
Ich war ja gestern da und in der ersten Halbzeit hat ja Bayern wieder diese Ballverluste gehabt und den Gegner zu kontern eingeladen. Ubik hat eine Weltklasseleistung gezeigt gestern, nicht nur bei einer Situation, ähnlich wie Manuel Neuer bei Real Madrid, haben sie 2-1 gewonnen, aber wenn Manuel nicht gewesen wäre oder nicht diesen Tag gehabt hätte, hätten sie auch 4-5 Tore kassieren können. Also es geht ja nicht nur um Sieg oder Niederlage, sondern es geht ja auch um Chancen, Chancenverwertung, Chancenverhinderung. Und gestern in der ersten Halbzeit, ja, wenn Bayern 3-1, 4-1 also zurückliegt. Also du gibst
Bischof recht.
Ja, sie haben eben, aber natürlich auch Kompanie, weil gestern Ido hat gespielt, Kim hat gespielt, Bischof hat links hinten gespielt. Das ist ja nicht die 1AA-Lösung. Ja, da fehlen die Mechanismen und dadurch eben auch die Abstimmung. Vorne ein Kane war nicht jetzt so, sagen wir mal, nicht, weil er den Elfmeter verschossen hat, da ist er weggerutscht. Da ist was manipuliert worden ein bisschen. Aber die Mannschaft generell war in der ersten Halbzeit nicht da. Leichte Ballverluste, nicht aggressiv gegen den Ball gearbeitet. Und so hat es Wolfsburg eigentlich relativ einfach gehabt, mit ihren schnellen Offensivspielern zu Chancen zu kommen.
Bei diesem Interview, Herr Ströll, dann sieht man immer, wie unterschiedlich draufgeblickt wird. Aus Mediensicht sagt man natürlich und auch durchaus als Fußballfan, hey, der ist ein Typ, der sagt was, der sagt die Wahrheit. Oder er sagt aus seiner Sicht die Wahrheit, er traut sich was. Als Trainer, haben wir ja gehört, findet man das nicht so gut. Wie schätzen Sie solche Dinge ein? Lassen Sie Ihren Spielern eine gewisse Bewegungsfreiheit verbaler Natur.
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch anders gar nicht möglich. Und ich finde, das gehört auch dazu. Und ich weiß nicht, ist Tom Bischof jetzt 20 oder 21? Also, dass der mal sich in einem Satz vergaloppiert, das ist völlig in Ordnung. Und so wie es Vincent Kompany dann löst, zeigt es ja nur von absoluter Größe, dass er ihn in dem Moment nicht irgendwie eine verbrät, sondern sagt, pass auf, ich kenne ihn gut. Ja, das war vielleicht jetzt ein Fehler in dem Interview mit der Aussage, aber er ist ein guter Junge. Und wenn es dann so gelöst ist, wunderbar.
Ja, also ich finde es ja sehr gut. Markus wird mir vermutlich zustimmen. Ne? Das sind Interviews, die eine gewisse Substanz haben und die es dann auch im Kreuz haben, darüber dann auch trefflich zu diskutieren.
Man muss ja bei den Bayern in diesem Jahr auch mal sagen, Kompany hat eine Klasse, wie der Dinge einfach auch weglächelt. Auch jetzt dieses Interview im Endeffekt weglächelt. Er ist in einer der ersten Pressekonferenzen mal gleich auf dem Satz von Uli Hoeneß angesprochen worden. Da hat er ganz trocken gesagt, er macht die Pressekonferenzen nicht, um Äußerungen von Uli Hoeneß zu kommentieren. Der macht es mit einer großartigen Ruhe, mit einem über den Dingen stehend. Und das gefällt mir sehr gut. Und
glaubst du, er muss spielen oder ist das so?
Ich glaube, das hat er drauf. Und das macht ihn auch in diesem ganzen Konstrukt FC Bayern. Ich meine, Lothar kennt den FC Hollywood aus den 1990ern, 80er, 90ern, in- und auswendig. Und das passiert dieses Jahr, finde ich, so gar nicht. Der lässt sich nicht locken.
Nicht nur dieses Jahr, sondern seit er immer hier ist. Also er hat eine Ruhe reingebracht. Er hat den Verein wieder vereint, was eben unter anderen Führungskräften nicht mehr der Fall war. Ist jetzt wieder, seit Kompany da ist, ist der Fall. Uli wieder zurück. Es ist ruhig geworden und es ist unterhaltungswert pur, aber sportlich nicht. Hollywood wie Ende der 90er Jahre.
Es war ja für seine Verhältnisse, also für Kompanys Verhältnisse schon deutlich, dass er gesagt hat, aus seiner Sicht ein Fehler, was Bischof gesagt hat.
Er schützt ja über die Spieler und das hat ihn auch so groß gemacht. Da bin ich voll bei dir. Also das ist eine Freude, weil ich bin ja eigentlich auch so ein Emotionaler gewesen, der dann auch mal eben einen Spruch nach dem Spiel, Gegner, Schiedsrichter oder wen auch immer, um einfach, weil wir konnten nicht verlieren. Aber das ist ja auch jeder anders.
Hast du mal einen Mitspieler angegriffen öffentlich? Weiß ich jetzt wirklich nicht.
Ich habe sogar Trainer öffentlich angegriffen, also nicht nur Mitspieler.
Wen?
Kann ich mich nicht erinnern. Das fällt mir gerade nicht ein. Waren zu viele. Nein, aber Lothar kennt mich ja auch ein bisschen. Und wir waren zusammen auch bei der WM. Das war eine Riesenmannschaft damals, 98. Wir haben es aber als Mannschaft nicht hinbekommen, damals in Frankreich. Nur, er ist ja wirklich auch am Anfang, genau wie du sagst, Vincent oder Vincent Kompany. Das ist in 2 Jahren, muss der die Champions, geht gar nicht anders. Der ist einfach so gut, so wie bei HSV jetzt Vuskovic, der ist einfach zu gut für den HSV-Stand heute. In den 80ern wäre er top und wäre er deutscher Meister geworden. Das ist jetzt die Situation halt so. Aber es ist schon was Besonderes, ihn so zu sehen. Und dass Uli Hoeneß sagen muss, oh, da war eigentlich Entscheidung Nummer 6. Und sagt, hat geklappt, was Max Eberl da angeschoben hat. Das ist schon eine Aussage. Ne?
Aber wir sprechen ja gerade vorhin drüber, eine Mannschaft musst du finden, du musst erst mal ins Viertelfinale, kann man ins Halbfinale. So. Diese Mannschaft, so wie sie jetzt zusammen ist, das erste Jahr mit dem Trainer, das zweite Jahr, aber es ist Diaz gekommen, es ist Olise gekommen. So. Du hast ja ein paar Spieler, die sich erst finden. Und ich finde, das ist außergewöhnlich, was die jetzt schon auf den Platz bringen. Und der Vergleich wieder zu PSG, die spielen jetzt über einen längeren Zeitraum genau zusammen. Die haben ihre Achse, die haben ein Vitinha, die haben Spieler vorne, auch wenn sie jung sind mit Doué und so weiter. Also Bayern München wird in den nächsten 1-2 Jahren, davon bin ich total überzeugt, um den Titel mitspielen. Und jetzt sind sie unglücklich einmal ausgeschieden, im Halbfinale wohlgemerkt. Also wir sprechen nicht irgendwie über eine
Sie haben ja jetzt auch schon mitgespielt.
Genau so ist es.
Ja, und gegen die Besten. Also ich glaube, wir sind doch Favorit gegen Arsenal.
Und es fehlen ja trotzdem auch noch. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Alphonso Davies nicht viel verletzt war, Fonsi, ne? Also
Musiala.
Ja, der ist ja für mich auch, wenn der in Bestform ist, ja, der findet sich gerade wieder. Wir diskutieren drüber, ob der mit zur WM soll. Also wir nicht, aber Oliver Kahn, der eben
die
schon...
Die Diskussion hat hier stattgefunden und er selber hat das auch nochmal eingeordnet.
Ja, ist ja auch gut
und
so.
Und alle konnten sich darauf einigen, sollte Musiala in Bestform sein oder auf dem Wege dahin, fährt
aber,
er mit.
Dann hast du aber trotzdem, du hast ja nochmal andere Alternativen, wenn die dabei sind.
Ja.
Und... Das muss ich schon sagen, vielleicht, das hat jetzt dieses Halbfinale auch gezeigt, wenn du dann Jackson einwechseln musst, das ist für mich nicht das oberste Regal. Also ich glaube, wenn du da noch jemanden hast, der vielleicht wirklich von draußen auch noch mal neuen Impuls setzen kannst, dann bist du halt auch noch mal unberechenbar.
Absolut.
Obwohl Kompany von Jackson überzeugt ist und er hätte ihn gerne in München gehalten. Aber er ist zu teuer.
Ja?
Ja. Ja. Du fragst immer wieder nach bei mir. Fragt immer, ja.
Also, alter
ja, also, noch ein bisschen Kompany mehr hat, locken, genau. Kompany hat es intern hinterlegt, dass er gerne Jackson behalten würde. Ja. Aber natürlich wahrscheinlich zu einem gewissen Preis, den sein Arbeitgeber Chelsea nicht unbedingt annehmen wird.
Stellt sich immer ganz gerne ein bisschen unwissend, Lothar, das weißt du doch. Und dann kommt dann umso mehr. So erfahren wir auch die Geschichten mit Cäsar und Kleopatra und so weiter. Was ich noch sagen wollte, also wir rufen jetzt als Journalisten Tom Bischoff zu, weiter so, immer wieder auch mal was trauen. Und die Bayern in Gestalt von Kompany regeln den Rest. Urbig hat gestern eine Weltklasseleistung gebracht.
Ja, kann man wohl so sagen.
Soll er gemeinsam mit Musiala und vielen anderen mit zur WM?
Für mich ist es der Torhüter der Zukunft und eine klare Nummer 3 haben wir nicht in Deutschland. Mhm. Also der zukünftige Torhüter des FC Bayern, wenn Manuel Neuer irgendwann mal aufhört. Und wir wissen ja noch nicht wann. Ich weiß es auch nicht.
Mhm. Achso, sonst hätte ich nochmal nachgefragt.
Genau, ich wollte vorbeugen. Würde ich sagen ja, weil wir brauchen auch für die nächsten Turniere einen Torhüter. Urbig, wenn es beim FC Bayern schafft, mit dem Druck umzugehen, glaube ich auch, dass er das in der Nationalmannschaft kann. Und die Leistung, wenn er gespielt hat, hat er eigentlich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, kann ich mich auch noch daran erinnern, hat er eigentlich gerade im internationalen Wettbewerb immer überzeugt. Bei Bayer Leverkusen Champions League letztes Jahr, in Eindhoven dieses Jahr, jetzt das Spiel gestern. Also wenn er gebraucht wird, ist er da und performt.
Sie dürfen gleich, denn Sie haben auch einen Torhüter in Ihren Reihen, der sich da durchaus Hoffnung noch macht. Der heißt Finn Dahmen. Jetzt wollen wir aber bei Lisa nachhören. Wie sehen die Fans das? Sollte Obig als Torwart Nummer 3 mit zur Weltmeisterschaft?
Ja, da gibt's auf jeden Fall viele Meinungen. Finn Dahmen fiel tatsächlich auch das ein oder andere Mal in den Kommentaren. Und ich habe mich jetzt aber noch mal auf die Post-Match-Interviews von gestern konzentriert. Und ich bin mir sicher, zu diesem Satz, den ich jetzt von Tom Bischoff zitieren würde, da hätte auch Vincent Kompany nichts einzuwenden. Der hat nämlich gesagt, wie der immer Manu vertritt, wenn er die Chance bekommt, das ist brutal. Und Lothar, dich habe ich hier auch noch mal zitiert, weil das hat mir sehr gut gefallen. Du hast ihm Weltklasse zugesprochen und du hoffst, dass Julian Nagelsmann diese Partie gestern auch gesehen hat und prophezeit ihm eine gute, eine sehr rosige Zukunft. Und ich habe auch noch mal in die Kommentare geschaut. Unter dem Tom Bischoff Post, da gab es sehr viel Zuspruch. Unter dem zweiten wurde ein bisschen diskutiert, muss man ehrlicherweise sagen. Hier steht, wenn Obig nicht bei Bayern wäre, dann würde es die Diskussion gar nicht geben. Hier wird auch das ein oder andere Mal wieder sein Alter angesprochen, zu jung für die Nummer 1. Der soll erstmal noch ein bisschen länger spielen. Und ja, da wollten wir doch noch mal die Sky 90 Community auch noch mal fragen, ob sie eher pro oder contra Jonas Urbig sind. Habe ich gerade Tom Urbig gesagt? Tom Bischoff, Jonas Urbig, alle vermischt. Auf jeden Fall ist die Antwort klar. Die Sky 90 Community, die findet Jonas Urbig, der soll rein in den WM-Kader.
So, und Michael Ströll dürfte eher zu den 22% anderen zählen, weil Finn Dahmen besser ist? Fragezeichen?
Ich bin ja natürlich befangen bei dem Thema, aber außer Frage steht mal, dass Jonas Urbig gestern eine sensationelle Leistung gezeigt hat, ähnlich wie Finn Dahmen vor 3 Wochen in Leverkusen, wo wir 36 Schüsse aufs Tor bekommen haben und er wirklich ebenfalls Weltklasse gehalten hat. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo wir mehrere richtig gute Torhüter haben. Auch das ist ja etwas, wo wir vor ein paar Jahren so ein bisschen noch gezweifelt haben. Wie ist es denn in Deutschland? Haben wir noch wirklich Weltklasse-Torhüter? Ich glaube, wir haben ein paar auf dem Weg dorthin.
Du hast halt keine absolut herausstechende Nummer 1.
Es mag sein, weil Oliver Baumann natürlich erst vor kurzem, 1-2 Jahren zur WM oder zur Nationalmannschaft dann gekommen ist. Aber die Frage wird sein, was will Julian Nagelsmann? will er jemanden, dem vielleicht die Zukunft gehört? Also das ist völlig nachvollziehbar, dass Jonas Urbig natürlich ein kommender potenzieller Torhüter für die Nationalmannschaft ist. Oder möchte er einen Teamplayer haben? Und das wisst ihr beide sehr, sehr gut. Also was brauchst du für die Gruppe? Und Finn Dahmen, das kann ich nur aus Augsburg sagen, ist neben seinen sportlichen Qualitäten einfach abseits des Platzes von unschätzbarem Wert für unseren Club, für unschätzbarem Wert für die Mannschaft. Und wenn es um die Themen geht, dann glaube ich, dass Finn eine sehr gute Wahl wäre.
Okay, das verstehe ich natürlich. Ich bin jetzt nicht bei Bayern angestellt. Ich kann neutral denken. Tolle Leistungen, was dann bringt. Aber auch Urbig ist ja im Verein angesehen. Er ist ja auch nicht die Nummer eins. Natürlich, wenn du hinter Manuel Neuer bist, hast du keine großen Ansprüche. Er ist auch ein Teamplayer. Das höre ich ja aus den Kreisen. Und ich glaube auch die anderen, die jetzt so genannt werden in der Öffentlichkeit, ich glaube, dass keiner da den Anspruch als Nummer drei mitzufahren und dann irgendwann bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Die stellen sich schön hinten an und solange nichts passiert, hat der Trainer sowieso keinen Grund, irgendwie die Nummer eins zu wechseln.
Also weißt du, worüber ich gestolpert bin? Dass du gesagt hast, ich hoffe, Julian Nagelsmann hat zugeschaut.
Ja, weil
ist das nicht selbstverständlich, dass der Bundestrainer solche Spiele verfolgt?
Ja, vielleicht live ist er ja nicht immer im Stadion. Also ich habe schon andere Bundestrainer gesehen, die häufig im Stadion sind. Aber er ist ja auch nicht allein im Trainerstab. Er schickt ja da seine, Rudi Völler, glaube ich, war gestern in Stuttgart. Ist das richtig? Ich glaube, irgendwas habe ich gelesen.
Würde ich sagen, bei Dortmund.
Freiburg, Frankfurt. Dortmund, ja. Irgendwo ist der eine oder andere. Aber Julian ist halt nicht so regelmäßig am Samstag im Stadion, wie es vielleicht möglich wäre. Ja, du kannst auch mal Freitagabend und Samstag ein Spiel anschauen. Ich habe nicht auf diesem hohen Niveau als Nationaltrainer gearbeitet. Aber ich war bulgarischer Nationaltrainer, ungarischer Nationaltrainer und Wochenende war für mich Pflicht, 2-3 Spiele von meinen Nationalspielern zu sehen. Und vielleicht ist es heutzutage verteilt auf mehreren Schultern. Und deswegen war eben, dass Julian auch dieses Spiel von ihm sieht, genauso wie vor 3 Wochen das Spiel der Augsburger in Leverkusen. Ich glaube, da ist auch dann ein Torwarttrainer vielleicht zuständig dafür heutzutage, weil du hast ja deine 5-6 Mitarbeiter. Aber wie gesagt, ich bin, ja, beide Torhüter bringen bisher gute Leistungen. Ob das für Augsburg ist, ob das für Bayern ist, ob das für Freiburg der Dritte ist, ja, hat auch wichtige Spiele sehr gut gehalten. Also da haben wir kein Problem, eine richtige Nummer 3 zu finden. Aber nochmal, aufgrund des Alters brauchen wir ja was für die Zukunft. Und da ist Urbig wahrscheinlich ein bisschen jünger.
Oder Atubolo.
Oder Bolo ist auch 22, 23. Also wir haben gute junge Torhüter.
Ja. Der eine Nummer 1 ist. Und
in Freiburg.
Und der in ein Europapokalfinale spielt.
Auch spannend. Also, Markus, was meinst du? Sollen wir einmal nachfragen bei Lothar, ob er sich wünschen würde, dass Julian Nagelsmann noch regelmäßiger in die Stadien geht?
Ja, wenn er Zeit hat, warum nicht? Warum nicht? Ja, es ist ja alles kurz zu erreichen. Also in München wohnt er, also Bayern kann er jede Woche eigentlich sehen oder jede zweite Woche. Und du kannst ja, meiner Meinung nach, kannst du schon präsent sein im Stadion, ja, wie es die Zeit hergibt. Ich weiß ja nicht, wie er seine Zeit verbringt, geht mich auch nichts an. Aber wie gesagt, ab und zu wünscht man sich vielleicht auch am Wochenende, auch als Spieler, dass er sich interessiert dafür. Interessiert, live die Spiele zu sehen und nicht dann irgendwas zugetragen bekommt. Er ist halt der Chef, er ist der Nationaltrainer. Und ich als Spieler habe es gern gehabt, wenn ein Franz Beckenbauer, ein Berti Vogts im Stadion dabei war, um mich dann live spielen zu sehen.
Ja, das wurde ja dann auch mal weitergegeben. Das ist schon etwas Schönes für die Spieler. Gerade Mitte der 90er, wo ich dann den Sprung geschafft habe und dann wusste ich, Berti Vogts sitzt da oben.
Hast du mal Gas gegeben, ne?
Nee, aber ich hab ja sowieso Gas gegeben. Aber es ist trotzdem...
Nein, noch ein mehr.
Lothar, du weißt doch nicht, das geht nicht. 130% geht nicht. Aber nein, das ist wirklich so. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Und deswegen, da bin ich bei Lothar, es ist Julians Aufgabe auch, gerade zu schauen, wenn die jungen Spieler da sind oder wen will ich noch mal sehen. Und bei Obig bin ich ein bisschen anderer Meinung. Er ist noch kein Stammspieler, es ist Manuel Neuer und er ist auch besser als er. Und deshalb sehe ich eher Finn Dahm oder Atubolu auch in Reichweite für den dritten Platz. Und das Entscheidende ist, aber jetzt haben wir alle diskutiert über seinen Plan. UNDAF soll diese Rolle nehmen, jeder soll seine Rolle, nee, ganz kurz. Und Obig ist aber nicht in dieser Rollenplanung dabei, das kann ich schon mal sagen. Weil es ist ja gar nicht geplant gewesen. Gut. Weil sein Plan ist ja jetzt, den dritten Torwart zu nehmen, den er schon kennt und wo er auch sagt, der passt in diese Rolle.
Gut, dann müsste er vom Plan halt abweichen, das wäre dann Plan B oder Plan C. Sonst wird es jetzt ein bisschen zu groß, war jetzt ein spannender Punkt, aber ich würde jetzt hier gerne sozusagen...
Entschuldigung, habe ich es halt nochmal gedreht in die andere Richtung.
Nein, das ist ja immer interessant. Obig, Atubolu, Dahmen, wir haben jetzt den Namen diskutiert und wir alle wissen, dass die Frage des dritten Torwarts bei der Fußball-Weltmeisterschaft aller Voraussicht nach nicht die alles Entscheidende sein wird. Spannend ist sie trotzdem. Spannend ist auch das, was wir gleich machen werden bei SK90. Da sprechen wir unter anderem über den FC Augsburg und über Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Julian Nagelsmann, wir haben es eben noch mal gesehen, war ja dort zu Besuch. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den FC Augsburg, der so etwas ist wie die Mannschaft der Stunde, seit 6 Spielen ungeschlagen und durch das heutige Ergebnis der Freiburger auf dem Weg oder mit Chancen, die Conference League, nämlich Platz 7, noch zu erreichen. Und dazu haben die Augsburger gestern, Roland Evers gegen Borussia Mönchengladbach, auch selber ihren Teil beigetragen.
Michael Gregoritsch beweist den richtigen Riecher und schießt Augsburg zum 3:1 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. In der 23. Minute im Mittelstürmer-Manier mit dem Abstaubertor der Österreicher mit seinem 5. Saisontor. Kümür ganz stark unterwegs mit dieser Vorlage für Fellauer. 42. Minute das 2:0 für den FCA. Fellauer war früh für den verletzten Giannoulis eingewechselt worden. Gladbach defensiv einfach zu schwach, wurde in der zweiten Hälfte stärker, aber Augsburg machte den Deckel drauf. 72. Nikolas, der Gladbacher Keeper, legt Gregoritsch sein 6. Saisontor auf. 8. Bundesliga-Doppelpack für den österreichischen Teamspieler. Die Gladbacher, sie steckten nicht auf, waren offensiv in der zweiten Hälfte auch deutlich stärker und kamen immerhin noch in der Nachspielzeit zu ihrem Treffer. 1:3, Gio Reyna, sein allererstes Saisontor, aber am Ende ein haushochverdienter Sieg für den FC Augsburg.
Also das macht richtig Spaß, Markus.
Ja.
Schenkst du mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit?
Selbstverständlich.
Wir haben ja eben auch Gregoritsch gesehen, so ein herrlicher, so ein Schlitzohr im Grunde genommen. Ne?
Das ist ein Riesentyp.
Ja.
Und Gregal, wie er genannt wird, hat in seinem Podcast gerade gesagt, dass er immer vor den Spielen gerne einen Topfenpalatschinken mit Schokolade isst. Ohne Flasche Cola am Spieltag, oho, weil er so zusätzliche Kohlenhydrate braucht.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist Niklas Süle, der Ernährungsberater.
Ganz ehrlich, aber ich finde das Weltklasse. Das ist einfach einer, der ist, wie er ist. Und der ist ein Instinktfußballer. Ich liebe ihn. Finde ihn wirklich großartig.
Ja. Übrigens hat er ja die Österreicher auch zur WM geschossen. Ne?
Also
nicht
sich
nur für Augsburg wichtige Tore, sondern ist in den Geschichtsbüchern des österreichischen Fußballverbandes auch zu finden.
Wussten Sie schon, dass Michael Gregoritsch solche Ernährungsgewohnheiten an den Tag legt, die übrigens jedem individuell zunächst einmal freistehen?
Nee, wusste ich nicht, aber wenn er weiter so trifft, dann kann er das gerne an jedem Spieltag wiederholen, weil dann ist das ein Zeichen dafür, dass er wieder scoret.
Ja. Könnte er noch besser sein, wenn er es wegließe, oder ist das einer, der sowas braucht, so vom Typ her?
Vom Typ her ist es schon jemand, der, glaube ich, davon lebt auch, dass er so ist, wie er ist, dass man ihn auch so lässt, wie er ist. Und wir haben es gerade schon gehört, Markus sagt es richtigerweise, ein sensationell geiler Typ, also mit dem es auch Spaß macht, eben zu sprechen, sich zu unterhalten und über Fußball zu sprechen. Und er ist ein Instinktfußballer, er ist jemand, der eben die Nase hat, wie er gestern auch nach dem Spiel gesagt hat, wo er sein muss, und das hat er gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Man muss ja dazu sagen, dass er noch ein drittes Tor gemacht hat, das dann ganz minimal abseits war. Und die Verpflichtung im Winter ist voll aufgegangen. Er hat 6 Tore geschossen und ist vor allem aber auch für die Mannschaft wieder wichtig. Also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es ist nicht nur immer die Leistung auf dem Platz, sondern es geht auch ganz viel darum, wie ist jemand in der Kabine, wie verhält er sich abseits des Platzes, wie ist er für die Gruppe. Und da ist Gregal von unverzichtbarem Wert. Übrigens auch wie Jannik Keitel, der von Stuttgart gekommen ist, ist ebenfalls so ein Spieler, der da wirklich sehr, sehr wichtig ist für uns.
Ich glaube, auf dem Platz ist schon wichtiger. Ich sage mal, die Leistung neben dem Platz hätten Markus und ich vermutlich auch gebracht. Ne? Aber das, was jetzt auf dem Platz passiert, ist ja dann schon am Ende das Entscheidende. Und da ist Gregoritsch ja schon irgendwie so eine herrliche Type. Macht seine Tore, ist ausgeliehen und es ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Können Sie uns da in irgendeiner Form helfen?
Wir warten die Saison ab. Also es ist jetzt erstmal so, wir haben eine Option, eine Möglichkeit, die Option zu ziehen. Die geht, glaube ich, bis Ende Mai oder Mitte Juni. Und wir wollen uns dann nach der Saison auch mit Gregal in Ruhe hinsetzen, ein paar Sachen besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Aber aktuell hat er die Argumente logischerweise vollständig auf seiner Seite und wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm.
Wollen Sie ihn halten? Also entnehme ich dem.
Ist ja immer ein Thema, das beide Seiten wollen müssen. Ja. Und deswegen muss man sich dazu austauschen. Aber er kommt dem nach, was wir uns vorgestellt haben, und übererfüllt sogar.
Unbedingt. Also wie wichtig ist ein Stürmer, der trifft? Es gab ja auch mal eine schwierige Phase, ne, in der Saison. Und wenn du dann nicht triffst und wenn du dann, St. Pauli, schönes Beispiel, und du hast dann wieder eine Chance und wieder und du triffst nicht. Oder Heidenheim jetzt. Dann irgendwann kriegt der Stürmer die Kurve und dann plötzlich funktioniert die Mannschaft. Und diese Wichtigkeit, also da, den müsst ihr unbedingt halten. Also ich bin ja auch oft bei Servus TV in Österreich. Der ist, wurde ja geliebt und der hat sie zur WM geschossen. Die drehen ja alle durch da in Österreich. Und die wissen, mit Arnautovic und Gregel haben sie zwei, die jederzeit ein Tor machen können.
Ein bisschen ausbaufähig, Steffen, aber ansonsten.
Nein, genau. Also ich kann das, aber es ist einfach eine Freude, ihn zu sehen. Und das muss ich aber auch mal sagen. Lothar weiß das hundertprozentig, was ich meine. Du siehst den schon vor ein paar Jahren und sagt, der hat diesen Instinkt. Oder wie Toni Polster oder so. Du siehst das. Der macht Tore, hat da mal eine Phase, aber dann kommt er zurück wie jetzt und bärenstark.
Und Augsburg hat eigentlich die besten Saisons gespielt, wenn sie so einen, ja, so einen Zielspieler vorne drin gehabt hat. Demirovic zum Beispiel. Gregoritsch war ja schon mal vorher bei Augsburg. Es war immer, wenn Augsburg Erfolg gehabt hat oder ja, einen guten Tabellenplatz, dann war da vorne einer drin wie Gregoritsch. Und wie gesagt, also ich würde auch versuchen, ihn zu halten, schon als Typ für die Mannschaft, für die Stimmung, für die Kabine. Und dann noch die Tore. Da spricht nichts dagegen.
Würdest du sagen, Manuel Baum ist ein besserer Trainer als Sandro Wagner?
Für den FC Augsburg ist Manuel Baum in dieser Saison definitiv der bessere Trainer, weil er es geschafft hat, mit dem Spielermaterial, was da ist, das Optimale rauszuholen. Diese Rückrunde hätte es möglicherweise mit Sandro Wagner so nicht gegeben, wobei ich ein riesen Sandro Wagner-Fan bin und auch echt gut finde. Wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten, ich war gestern im Stadion, dass auch diese Wertschätzung für diesen Trainer, für alles, was er ja mit auf den Weg gebracht hat, dass diese Wertschätzung beim FC auch da ist. Aber da ist Michael, glaube ich, der bessere Ansprechpartner.
Dann geben wir nochmal das Wort weiter.
Ja, die ist definitiv da und ich habe in unserem Gespräch ja auch verlautbaren lassen, Sandro hat natürlich inhaltlich gearbeitet, aber Sandro hat auch im Vorfeld der Saison wirklich Überzeugungsarbeit geleistet. Und bei uns ist es in Augsburg normal so, dass du im Sommer immer mal wieder den einen oder anderen Leistungsträger verlierst. Und das ist dieses Jahr nicht der Fall gewesen. Egal ob Chrysler Matsima, Alexis Klob, Maurice, Dimi Janulis oder andere, die sind alle geblieben. Und es sind neue Spieler wie Fabian Rieder dazu gekommen. Da könnte man jetzt schön auf die Schulter klopfen, aber das ist einfach nicht so. Sandro hat da einen wahnsinnig wichtigen Anteil gehabt, den Spielern auch das zu vermitteln, was er vorhat und diesen Weg, den wir gehen wollen. Jetzt gehen wir den Weg inhaltlich, weil es ging nicht nur um Sandro Wagner im Sommer, sondern auch um andere Personalien. Und wir fühlen uns bestätigt. Und Sandro hat trotzdem auch einen Anteil daran.
Aber jetzt aktuell ist der Trainer Manuel Baum, der muss ja eine ganze Menge richtig gemacht haben, sonst wäre ja das nicht möglich. Was passiert? Wollen Sie mit Manuel Baum als Cheftrainer weitermachen?
Das werden wir auch am Ende der Saison besprechen. Ähnliche Situation wie vorhin bei Gregeln. Es ist wichtig, was beide Seiten wollen. Es ist keine einseitige Entscheidung, sondern wir wollen uns hinsetzen, wollen analysieren, was war gut, was wollen die jeweiligen Parteien.
Dann gehe ich jetzt einmal mit Ihrer Erlaubnis dazwischen. Ich habe ja die Möglichkeit,
habe die schon erteilt.
Ich nehme sie mir jetzt einfach mal. Die eine Seite zu hören, nämlich Ihre. Wollen Sie?
Also Manuel Baum arbeitet seit Sommer, wo ich ihn nach Augsburg wieder hierher geholt habe, in zwei Positionen fantastisch. Manuel Baum passt überragend zum FC Augsburg, das war mir auch vorher klar. Und er macht gerade einen phänomenalen Job. So, und jetzt geht's darum, ist Manuel bereit, weiterzumachen? So, das ist mal die allerwichtigste Frage. Trainer, glaube ich, haben eine Halbwertszeit aktuell von einem Jahr ungefähr.
Also aus seinem Umfeld habe ich mir sagen lassen, also er könnte sich das schon ganz gut vorstellen.
Das ist ja schön zu hören.
Ich habe es auch gehört, ja.
Dann werden wir es am Ende der Saison ja auch hören. Und
das gut, kommt hoffentlich an beim Boss.
Ich glaube, das wäre ganz gut. Die Gespräche müssen ja schon irgendwo so ein bisschen, nichts Endgültiges, aber man unterhält sich ja, man geht sich ja nicht aus dem Weg in Augsburg.
Nein,
so
überhaupt nicht.
Ist das Trainingsgelände auch nicht und man sieht sich und das würde ich jetzt nicht ganz glauben, wenn man da nicht schon ein bisschen so vorfühlt von beiden Seiten.
Nein, das auf jeden Fall, Lothar. Und natürlich hat man ein Gefühl dafür. Und trotzdem muss man es, das ist auch irgendwo die Verpflichtung von Manu und von uns auch, seriös zu Ende besprechen und wirklich auch in Ruhe hinsetzen, mal sich die Zeit nehmen. Was hat welche Entscheidung für Konsequenzen? Wo wollen wir hin? Aber Manu macht es wirklich herausragend gut. Muss aber an der Stelle auch mal eines sagen, weil immer viel auf Manuel Baum kapriziert wird. Also da gibt es noch ganz viele drumherum in dem Team. Trainerteam, Staff, sportliche Leitung um Benny Weber, Julian Baumgartlinger, Marc Lettau, Christoph Janker. Da sind Leute im Sommer dazugekommen, weil wir Dinge weiterentwickeln wollten. Und das funktioniert im Team unglaublich gut. Und Manu wird natürlich als erster Repräsentant da immer genannt. Aber da gehören wirklich viele dazu. Und es ist schön, dass wir so einen Weg gemacht haben. Und wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass Manu da ist.
Gut, ist ganz normal. Nein.
Cheftrainer bekommt die Lorbeeren. Das sehen wir gerade bei Kompanie. Dementsprechend wird auch über den Cheftrainer gesprochen, wie jetzt im Falle von Manuel Baum. Umgekehrt muss der Cheftrainer gelegentlich auch mal den Kopf hinhalten im sportlichen Sinne.
Wie in Frankfurt.
Wenn es nicht so läuft. Das Team drumherum gibt es ja überall. Was könnte denn ein anderer Trainer überhaupt besser machen, als es Manuel Baum bis jetzt macht?
Das ist eine hypothetische Frage. Ist es automatisch so, dass man in der nächsten Saison den gleichen Erfolg hat? Auch die Frage könnte man ja stellen. Also man muss den Moment eben sehen. Und im Moment, und da hat Markus eine tolle Aussage getroffen, gibt es für den FC Augsburg keinen besseren Trainer als Manuel Baum. Er ist wirklich jemand, der im Club ankommt, der die Strategie und die Vision mitlebt. Und wir werden nach Saisonende, glaube ich, ähnlich wie wir es im Winter gemacht haben, uns zusammensetzen, ein paar Dinge besprechen und dann die beste Entscheidung für den Club treffen.
Ja, und wie lange dauert der Moment?
Also im Winter, ich überlege gerade, hat er 2 Stunden gedauert ungefähr. Wir haben uns zum Kaffeetreffen verabredet.
Ich meine, jetzt im Moment ist er der beste, ist er der optimale Trainer. Wie lange dauert dieser Moment? Würde dann bedeuten, also wäre ja eigentlich auch so nach meiner Wahrnehmung dann in der neuen Saison.
Da gibt es sehr, sehr viele Argumente dafür.
Ja, und er kann ja mehrere Jobs. Jetzt kommt ja das, was ihn so eigentlich unersetzbar macht. Ich habe ihn auch kurz in Leipzig kennengelernt, wo er Nachwuchsleiter war. Du hast ihn ja jetzt geholt. Und er arbeitet hier fürs Fernsehen, kann die Analysen. Er ist wirklich überall dabei und hat eine wundervolle Art, doch alle mitzunehmen. Und das hat mich total beeindruckt bei ihm, wo ich ihn in Leipzig getroffen habe. Und jetzt kann er ja auch der Sportdirektor sein als Beispiel. Er kann ja diese Funktion alle Nachwuchsleiter, er kann das ja alles verbinden. Und wenn man sich strukturell verändert oder personell auch, das steht aber, glaube ich, relativ fest, dass er ja ein Teil vom FC Augsburg bleibt. Das ist ja schon mal was ganz Wichtiges. Und jetzt geht's darum, soll er Trainer bleiben oder soll er vielleicht sogar den Verein aus sportlicher Sicht den nächsten Schritt gehen lassen?
Ich habe dich eben im Hintergrund gehört und wollte dir sagen.
Oder liege ich da ganz verkehrt?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sorry, Markus, haben wir da nur darauf antworten. Genauso ist es. Er wird uns erhalten bleiben. Er ist nicht Sportdirektor, das ist Benny Weber. Er ist bislang Leiter Entwicklung und Innovation gewesen. Das heißt, wir wollen den Club ja weiterentwickeln. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir sind überzeugt davon. Wir hatten es vorher auch. Wir sind immer noch ein relativ kleiner Verein und nicht der größte Traditionsverein mit Erfolgen und Historie. Das heißt, wenn wir stehen bleiben, dann werden wir irgendwann überholt. Und deswegen müssen wir uns ständig damit beschäftigen, wie können wir besser werden, wie können wir kreativer sein, und da wird Manu auch in der neuen Saison eine wichtige Rolle einnehmen, eventuell als Cheftrainer oder eben wieder als Leiter Entwicklung und Innovation.
Das klingt auf alle Fälle sehr ambitioniert und um das an dieser Stelle auch mal zu sagen, deswegen hat mir das auch gut gefallen, dass Sie das mit Sandro Wagner versucht haben, einfach um sich etwas zu trauen. Sowas kann schiefgehen, es hat in dem Fall nicht zu 100% funktioniert, aber es klingt eben so, dass der FC Augsburg noch eine andere Strahlkraft entwickeln soll. Können wir gleich vielleicht noch was zu sagen? Jetzt Markus. Der Gedanke ist gereift, ja, ist wie beim Rotwein, wird immer besser.
Der Gedanke ist weg. Also, was ich spannend finde bei Manuel Baum in diesem Jahr ist, dass die Mannschaft gerettet ist sportlich und weiter performt. Jetzt auch gestern dieses Spiel, das war wirklich ein klasse Spiel, ich habe es für die Sportschau kommentiert. Dieser Sieg war eindrucksvoll und bringt den FC Augsburg vor dem letzten Spieltag in die Situation, für in Europa zu spielen nächstes Jahr.
Ja, und bringt vor allem reden auch die TV-Gelder.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Ich glaube, letztes Jahr am Ende waren 4 Niederlagen, wenn ich richtig bin.
Das Jahr davor 5
Niederlagen. Das Jahr davor 5 Niederlagen. Alleine durch diesen letzten Monat hat der FC Augsburg im zweistelligen Millionenbereich Geld verloren. Durch die TV-Gelder, die sich an der Platzierung richten. Was ist? Ein Platz sind 2,5 Millionen Euro rund. Das heißt, wenn du 4 Plätze weiter hinten landest, sind 10 Millionen Euro weg. Und ich glaube, das, was da momentan passiert, ist eine starke Aussage des ganzen Teams, dass, also ich meine nicht nur die auf dem Platz, die hinter Manuel Baum stehen, die Mannschaft performt, die Mannschaft geht weiter und kann nächste Woche in Berlin sich diesen Traum erfüllen. Und das finde ich einen ganz tollen Punkt, den wir in diesem Jahr beim FC Augsburg sehen, der weiter nach vorne möchte. Das war der Grund, Sandro Wagner zu holen, mal eine neue Denke in den Verein reinzubringen. Jetzt hat es ein Alter auf dem zweiten Bildungsweg, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Manuel Baum in seiner zweiten Amtszeit beim FC Augsburg hat das auf eine so eindrucksvolle Art und Weise geschafft. Und ich würde mich freuen, wenn wir den tollen Typen, den du eben beschrieben hast, Steffen, wenn wir den nächstes Jahr wieder auf der Bank sehen würden.
Gut, dann hast du mitgemacht bei unserer Umfrage, die wir jetzt hören. Vermutlich nicht, aber wenn, wärst du, Lisa, bei den Befürwortern von Manuel Baum. Wie sehen es die Fans ansonsten?
Ja, genau. Ich denke, ich nehme nicht zu viel vorweg,
wenn ich sage, eure Einstimmigkeit und auch so, wie du es gesagt hast, Steffen, der wird geliebt. Das setzt sich auch in den Social-Media-Kanälen weiter fort. Ich habe mich natürlich auch hier nochmal auf die Pirsch gegeben. Und ihr seht hinter mir, bitte mal übrigens nach oben schauen, auf das Querfoto, also im Gegensatz zu Ihnen. Herr Streul hat da immerhin einen Instagram-Account. Aber wir sehen, hier postet er im Querformat. Natürlich nicht, wie das der Digital Native machen würde. Aber wir schauen mal auf die Caption. Er sagt, das war das letzte Heimspiel. Er bedankt sich für die Unterstützung der Fans. Und wir schauen mal ganz schnell auf die nächste Folie. Um die geht es nämlich. Es ist wirklich eine ganz einstimmige Reaktion. Ganz viel Lob, ganz viel Dank. Und man sieht es auch hier von Irina Minderlein. Sie sagt, du trägst den FCA in dir. Das merkt man. Wir brauchen dich. Und deswegen ist auch die Sky90-Umfrage keine Überraschung. Ganz klares Ding. 83% sagen, Manuel Baum soll bleiben.
So, Herr Streul, das nehmen Sie mit in den Abend. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt aber von Ihnen an diesem Punkt nicht mehr rausbekommen. Ich würde gerne abschließend wissen, Visionen sind so eine Sache. Helmut Schmidt hat früher gesagt, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Aber dennoch ist es eigentlich was Positives. Man hat eine Vorstellung von dem, wo es hingehen soll. Wo soll es mit dem FC Augsburg hingehen, im positiven Sinne?
Kontinuierlich wollen wir Schritte nach vorne gehen. Und wir haben im Sommer eben viele Stellschrauben gedreht, um uns weiterzuentwickeln. Aktuell bewahrheitet sich da vieles davon. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, A, aktiveren Fußball zu spielen. Ich glaube, wir sind bei den Statistiken meilenweit besser als im vergangenen Jahr. Wir hatten gestern einen XG-Wert von 3, glaube ich. Das ist für den FC Augsburg jetzt nicht alltäglich. Bei Torschüssen, intensiven Läufen, bei Sprints, da waren wir letztes Jahr am Abstiegsplatz. Da sind wir jetzt auf Platz 5 und 7. Das heißt, die Spielweise hat sich deutlich entwickelt. Wir sind beim Thema Nachwuchsentwicklung. Wir haben mit Mert Kömür, mit Noki Banks zwei Paradebeispiele aus unserem eigenen Nachwuchs. Tim Schnitzer hat debütiert, Anton Kade. Wir wollen auch Spieler von außen weiterentwickeln. Fabi Riede, um nur ein paar zu nennen. Aber selbst Fabian Fellhauer, der gestern ein Tor geschossen hat, den haben wir aus der zweiten Liga geholt. Der hat sich auf ein anderes Niveau gespielt. Das war Ziel Nummer 2 und Ziel Nummer 3 waren der Tabellenplatz. Und da stehen wir gerade auf 9. Wir werden definitiv die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte spielen, vielleicht sogar die zweitbeste. Also wir sind auf einem guten Weg und wir wollen eben diese Ambition leben. Und das geht von oben los bei unserem Präsidenten, über mich, über Benny Weber, Manuel Baum. Und wir wollen aber nicht so vermessen sein, dass wir glauben, dass wir dauerhaft europäisch spielen. Sondern wir wissen schon sehr wohl, dass wir erstmal die Klasse halten müssen und dann Step by Step schauen, was möglich ist. Ich nenne immer wieder Freiburg. Die sind jetzt in den letzten 6 Jahren immer in den Top 10 gewesen. Auch wir wollen immer mal wieder in die Top 10. Wahrscheinlich 4-mal europäisch. Mhm. Das ist ein Paradebeispiel. Die waren vor 6 Jahren mit uns auf Augenhöhe. Die sind uns mittlerweile enteilt.
Aber
das sage ich mit allem Respekt.
Aber Sie haben sich jetzt auf die Aufholjagd, auf die Aufholjagd begeben. Und ob die in der kommenden Saison mit oder ohne Manuel Baum an der Seitenlinie stattfindet, das werden die Dinge zeigen. Und es wird sich weisen. So, jetzt schauen wir nach Dortmund. Borussia Dortmund am Freitag gegen Eintracht Frankfurt. Jürgen Müller, das war großer Fußball, ganz menschlich.
Es sind die Momente des Abschieds, in denen man oft merkt, dass es im Fußball nicht nur um Geld und Tore geht. Kehl, Özcan, Brandt und Süle, es war emotional vor der Süd.
Das, was man hier vorgefunden hat über Jahre, ich glaube, das realisiert man dann immer erst, wenn es dann wirklich endgültig weg ist.
Vor allem der Abschied von Süle ging zu Herzen. Ein letzter Kurzeinsatz zum Karriereende. Auch der Schiedsrichter war eingeweiht.
Ich habe den Patrick dann gestern auch gesehen und habe ihm dann auch noch gesagt, pass auf, morgen darfst du nicht abpfeifen, bevor ich den Niki nicht gebracht habe. Und der Niki wusste auch, dass ich ihn bringe. Er hat gesagt, Nico, gib mir 10 Sekunden, gib mir eine Minute, ist kein Problem.
Unfassbar schön, wie die Fans reagiert haben, denke ich. Und dass der Trainer mir noch mal ein paar Minuten gegeben hat für mein 300. Spiel.
Im Endeffekt hört er auf, weil er Gesundheit über den Sport stellt. Und ich glaube, das ist trotz all dem Fußball, was wir da spielen, ist das das Wichtigste.
Sportlich verabschiedete sich der BVB von seinen Fans mit der Vizemeisterschaft. Das war nicht schlecht dieses Jahr.
Wir haben uns teilweise in der Saison sehr gut gefunden als Mannschaft und auch unsere Mentalität, glaube ich, die Saison war viel besser als letzte.
Doch der Blick geht längst nach vorn. Dortmund will sich ein Stück neu erfinden. Auch mit dem neuen Sportdirektor Ole Boog.
Ich glaube, dass wir schon zum Ausdruck gebracht haben in den letzten Wochen durch unsere Personalentscheidung, dass wir mutig sein wollen, dass wir ambitioniert sind, dass wir etwas vorhaben, dass wir auch etwas kreativer in der Transferpolitik werden wollen. Wir wollen sicherlich den ein oder anderen Akzent auch nach vorne setzen. Wir wollen uns besser machen.
Bei der Eintracht wird noch nicht Abschied gefeiert, obwohl es beim Trainer sehr nach vorzeitigem Lebewohl aussieht. Die Verantwortlichen drucksen bei dem Thema herum.
Ja, ich glaube, am Ende ist es keine einfache Situation für ihn gewesen, während einer Saison zu kommen. Letztendlich waren wir auch als Mannschaft noch nicht so wirklich stabil und natürlich sind wir gut gestartet.
Gibt man den Spielern die Chance, sich zum Trainer zu bekennen, weichen sie aus.
Wünschen Sie sich, dass es weitergeht mit Albert Riera? Ja, ich habe schon öfter gesagt, also die Mannschaft ist für das auf dem Platz zuständig. Wir müssen alles andere drumherum ausblenden.
Nur bei ihm selbst hört man zwischen den Zeilen deutlich, dass seine Geschichte hier zu Ende gehen wird. Die Zeit ist im Leben ein wichtiger Faktor. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich dieses Team besser machen. Jetzt kann ich nur versuchen, im nächsten Spiel das Beste aus der Mannschaft herauszuholen. Das letzte verbliebene Saisonziel Conference League droht, trotz eines guten Auftritts in Dortmund, verpasst zu werden. Kein Wunder, bei 63 Gegentoren.
Müssen wir im Sommer mal wirklich eine klare Analyse machen, was wir verbessern müssen, weil so sind wir alle nicht zufrieden und wenn wir so viele Gegentore bekommen, ist es einfach extrem schwierig, Spiele zu gewinnen.
Dortmund und Frankfurt, zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten, trafen aufeinander.
Also bei Borussia Dortmund sind die Abschiede geglückt, das kann man sagen. Bei Albert Riera ist der Abschied noch nicht vollzogen, aber man hat schon den Eindruck, es steht spätestens dann nach dem letzten Saisonspiel an. Riera ist ehrlich gesagt genauso wie beschrieben. Hat die Eintracht da nicht genau genug hingeschaut?
Da muss man Markus Krösche fragen in dem Fall. Ich versuche es mal einzuordnen. Die wollten einen emotionalen Trainer, die wollten einen. Er hat im kleinen Land dort eine Mannschaft nach oben geführt. Sie sind Meister geworden. Er hat also auch Schritt für Schritt alles aufgebaut, war ehemaliger Spieler in großen Vereinen. Also viele Voraussetzungen da, aber wenig Deutsch, wenn nicht sogar gar nicht Deutsch. Und dann eben eine Konstellation, dass es in Frankfurt ja jetzt jahrelang auch erfolgreich lief, trotz die besten Spieler verloren. Und dann entscheidest du dich, Dino Topmöller zu entlassen. Dann muss der Nächste erstmal besser sein. Das kommt auch auf euch zu, wenn Manuel Baum nicht weitermacht. Das ist eine ganz entscheidende und schwierige Situation. Jetzt gehe ich mal zurück. Was wollen wir denn für Trainer haben? Manuel Baum ist völlig ausgeglichen, ist ruhig, relativ, gestern auch wieder ganz entspannt, jubelt er fast gar nicht. Und dann Riera dreht fast durch vor Emotionalität. Was wollen wir denn? Jürgen Klopp war der perfekte Trainer, Emotionalität. Dann wurden alle Trainer so ausgebildet, ich kenne das auch. Und deswegen muss man ja gucken, was passt jetzt da zusammen? Und da passt es anscheinend nicht. Also und dann muss man die Gründe natürlich finden. Das musst du nur aus der täglichen Arbeit, die kann ich nicht einschätzen.
Also aus Frankfurt
wie läuft das zwischenmenschlich mit den Spielern? Wenn das so ist, wie alles gerade öffentlich gesagt wird, na, dann wird er nicht weitermachen können. Weil du kannst ja nicht alle Spieler verkaufen.
Müsste die Eintracht möglicherweise sogar vor dem letzten Spiel reagieren? Es gibt durchaus Leute, die Eintracht-Fans sagen, die sind der Auffassung, dass man alle Körner sozusagen noch auf diesen letzten Spieltag setzen sollte.
Also mein Reporterassistent Daniel Klee ist glühender Eintracht Frankfurt-Fan und ich könnte es jetzt sehr populistisch ausdrücken, wie es ihm gerade geht. Klar, wenn du weißt, dass du mit dem nicht weitermachst, dann hau ihn doch vorher raus, in Anführungszeichen. Ja? Also ich glaube, wer so laut tönt, muss Ergebnisse liefern, tut er nicht. Für mich gibt es da nur eine Entscheidung.
Da muss ich aber kurz ein, die hatten ja eine interne Lösung auch schon mal vorher und haben alle Spiele verloren. Also das darf man nicht vergessen, man hat das ja schon mal versucht.
Aber es geht nur noch um ein Spiel.
Nee, ich weiß, ich wollte es nur sagen, da musst du ja eine interne Lösung haben. Die habt ihr vielleicht, ne? Das muss ja in deinem Kopf sein, das ist ja dein Job. Hat Markus Krösche die interne Lösung jetzt? Vorher mal ist es nämlich schief gegangen.
Ja, für das letzte Spiel. Wir reden ja nur noch von dem letzten Spiel
trotzdem.
Gegen Dortmund.
Wie siehst du das, Lothar?
Gegen Stuttgart spielen sie, gegen Stuttgart. Also wenn ich weiß als Spieler, er ist nach dem Spiel gegen Stuttgart sowieso nicht mehr da, dann kann ich auch mit einem Amateurtrainer oder mit einem Trainer, der dieses Spiel übernimmt. Weil ich glaube, für ihn gehen die Spieler nicht mehr durchs Feuer. Mhm. Da ist zu viel verbrannt worden, so eine Aussagen, dann eben auch die Entscheidungen. Ja, der hat ja keinen Spieler stärker gemacht. Johnny Burkhardt zum Beispiel. Aber Johnny Burkhardt kam rein, weil er sich gar nicht anmerken lässt, kommt rein gegen Dortmund und macht ein Tor. Aber er hat ja starke Spieler schwächer gemacht. Und im Endeffekt hat er am Anfang ein bisschen die Defensive verbessert und danach haben sie trotzdem die Tore wieder bekommen. Und er kommt eben im Verein nicht an, er kommt im Umfeld des Vereins nicht an, auch bei den Journalisten mit seiner Pressekonferenz. Das fliegt ihn alles im Kopf. Und deswegen ist er auch nicht mehr zu halten.
Gut, also es geht auch darum, also nach Saisonende könnte die Trennung dann kostengünstiger sein. Das ist dann eine
Möglichkeit. Statt FSV Mainz 05 wurde mal ein Trainer entlassen am Spieltag. Ja. Und dann hat die Mannschaft erfahren, wer soll es denn jetzt machen? Ja. Dann wurde es eine interne Lösung. Das war damals ein gewisser Jürgen Klopp, der dann auf der Bank saß. Weil auch die Spieler gesagt haben, naja, du spielst sowieso nicht, dann kannst du doch Trainer machen. Ja. Ja, so war das damals. Also vielleicht muss ja jemand aus der aktuellen Mannschaft.
Ja, Rudi Völler war ja auch irgendwann mal Trainer der Nationalmannschaft für 48 Stunden, irgendwie bevor Julian Nagelsmann gekommen ist. Ja. Die Lösung kannst du im Club haben. Und es geht ja für Frankfurt auch noch um was. Es geht ja als Konkurrent vom FC Augsburg, hört sich jetzt gut an für den FC Augsburg, als Konkurrent mit dem FC Augsburg um diesen Conference League Platz. Freiburger sind auch noch dabei. Das ist ja ein Dreikampf.
Gemeine Frage. Was würden Sie sich denn wünschen bei der Eintracht? Trainerwechsel noch oder nicht?
Ich kann schwer beurteilen. Ja. Natürlich bin ich da wieder befangen und subjektiv. Kann da nicht objektiv sein. Ich glaube, bei all dem, was man hört, scheint es Irritationen eben zu geben. Und trotzdem ist es so, dass Markus genau, glaube ich, schon genau weiß, wie und wann er welchen Hebel in Bewegung setzen kann und auch muss. Dafür ist er erfahren genug und auch ein sehr, sehr guter Manager. Von daher glaube ich, dass er auch ein Gespür für die Mannschaft haben wird. Was braucht sie jetzt und was nicht? Und Steffen sagt es gerade auch richtig. Sie haben ja schon mal eine Interimslösung gehabt. Wenn du die jetzt 1:1 wiederbringst, was macht das mit den Spielern? Eine Glaubwürdigkeit? Glauben sie wirklich dran, dass sie das Spiel eben dann ziehen auf einmal, obwohl sie 2 oder 3 nicht gewonnen haben? Schwer von außen zu beurteilen.
Ja, aber es würde auch niemand die Spieler hindern, sich in dem letzten Spiel, egal wer draußen steht, mal so richtig zu zerreißen. Deswegen für Eintracht machen. Frankfurt. Nee.
Entschuldigung. Nein, du bist ja Gast, entschuldige.
Da haben wir es. Sehr gut. So, jetzt auch noch ein Wort zu Borussia Dortmund. Ich habe eben so ein bisschen flapsig gesagt, dass mit dem Ernährungsberater von Niklas Süle ist nicht böse gemeint, aber er hat ja selber eingeräumt, dass er da nicht immer so gelebt hat und sich so ernährt hat, wie man das jetzt von einem Top-Profi erwartet. Ernsthaft gefragt, wäre eine noch größere Karriere, eine große Karriere war es ja auch so, möglich gewesen?
Ja, ohne Wenn und Aber. Seine Konstitution, ich kenne ihn ja noch als U15, U16-Spieler, da war ich ja noch beim DFB, da wusste man schon, dass er körperlich war schon sehr weit, sehr früh. Da wusste man auch, das wird ein Top-Innenverteidiger. Aber das Körperliche, dass du als mit deiner Konstitution so schnell auf Essen reagierst und zunimmst, das gibt es auch. Also das ist jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Absolut. Und dann musst du natürlich die Persönlichkeit sein, das in den Griff zu bekommen. Und das hat er jetzt zum Schluss in Dortmund nicht mehr so gut geschafft. Gesteht es selber ein, das ehrt ihn übrigens. Finde ich übrigens auch toll, dass er nochmal gespielt hat, bevor wir jetzt nur negativ sind. Er hat schon noch eine sehr gute Karriere gemacht. Aber er hätte einer der besten Innenverteidiger weltweit werden können. Er hatte alles schon in der U15 beim DFB, U16 schon mitgebracht.
Und weil du es gerade sagst, Steffen, ich finde gerade die Szene am Spielende von Dortmund gegen Frankfurt, wo er sich mit Niko Kovac im Arm liegt, das war ehrlich, das war aufrichtig, das war Dankbarkeit. Und ich finde auch Niko Kovac, die Diskussionen, die vermeintliche gibt es ja auch immer mal wieder, ich finde, der macht auch einen unglaublich guten Job. Also was da diskutiert wird, verstehe ich zum Teil nicht. Und da sieht man auch, wie Niko Kovac sich weiterentwickelt hat in meiner Wahrnehmung. Einfach, dass er ihn bringt, dass er ihn nochmal einsetzt, dass er ihm diesen tollen, würdigen Rahmen gibt.
Brandkapitän, hat sich bei allen bedankt.
Hat dem Schiedsrichter vorher gesagt, Patrick Ittrich, also auf keinen Fall abpfeifen, bevor Niklas Süle auf den Platz kommt. Und was auffällt, die Leute lieben Niklas Süle überwiegend. Also er ist ein Typ, den die Leute eben auch mögen. Lothar, ganz kurz, weil uns die Zeit wegläuft, weil wir nämlich gleich über den immer spannender werdenden Kampf um den Relegationsplatz noch sprechen wollen. Die Heidenheimer führen, korrigiert mich, 3-1. Das hieß also, wir hätten einen Dreikampf um den Relegationsplatz.
Und wären Vorletzter zum jetzigen Zeitpunkt.
So sieht's aus.
Und Torverhältnis ist nicht so viel auseinander. Ich glaube, 26 minus für Wolfsburg und 29 für St. Pauli und 29 für Heidenheim.
Heidenheim hätte es von 31 auf 29 gegangen. Ja, genau, also das ist hoch spannend.
Und da St. Pauli ja nächste Woche zu Hause gegen Wolfsburg spielt, muss Heidenheim eigentlich nur hoch gewinnen.
Machen wir gleich. Ein Satz
das
noch.
Letzte Spiel nur.
Ein Satz Wort zu Niklas Süle.
Ja, ich habe ihn persönlich als super Typen kennengelernt. Natürlich habe ich alles mitbekommen. Wäre mehr drin gewesen. Ja, hat sich natürlich dann auch zweimal das Kreuzband gerissen. Kommt natürlich auch noch dazu. Vielleicht eben auch aufgrund dessen, dass er vielleicht nicht so austrainiert war, wie er es gebraucht hätte. Aber da verlässt du erstens mal ein super Talent. Einer, der vielleicht mehr aus sich machen hätten können. Aber das hat Steffen gerade eigentlich schon besprochen. Aber als Typ her fehlt er.
Ja, er ist gut angekommen bei den Fans, er ist gut angekommen beim Trainer, bei den Mitspielern. Ich habe nur gute und positive Erfahrungen gemacht, wenn man sich mal unterhalten hat. Also ein super Typ und ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.
Wir müssen jetzt den Part Borussia Dortmund dramatisch abkürzen. Und deshalb, Steffen, einmal die Frage an dich. Wie hast du den Satz, mit dem ich dich einleitend zitiert habe, gemeint, dass es Borussia Dortmund in der kommenden Saison schwer haben werde, wieder mindestens Zweiter zu werden?
Und da soll ich das nur in einem Satz? Das ist wohl schwer. Nee,
eine Minute.
Vor allem für dich. Nein, aber, aber wir sind ja gerade dabei. Brandt, Kapitän, nochmal tolle Geste. Aber für mich ein wichtiger Spieler, der auch Dortmund verlässt. Süle auch ein wichtiger Spieler. Trotzdem ihn zu haben, auch auf der Position. Emre Can, wichtiger Spieler. Haben sie dann jetzt verlängert. Auch wundervoll. Das liebe ich an Dortmund. Vertrag lief aus. Aber es spielt auch erstmal nicht und muss erstmal wieder fit werden. So, wie schließe ich die Lücke? Dann bin ich bei den Spielern, die gekommen sind. Choupo-Moting, habe ich auch am Anfang gedacht, boah, der hat ja besondere, ganz tolle Momente. Ja, aber wo bleibt jetzt der nächste Schritt? Und ich habe so das Gefühl, das wird nächstes Jahr sehr, sehr schwer, weil jetzt dann auch mit der Achse, die ja über Jahre jetzt da war, eben auch nicht mehr da ist. Jetzt kommt Schlotterbeck nach, der macht eine große WM, dann ist der vielleicht weg. Da kann so viel passieren in Dortmund. Das ist eben auch so ein Verein, wo immer Bewegung drin ist. Und das Gefühl gibt mir irgendwo, das zu bestätigen jetzt für Nico. Und er es wirklich toll gemacht hat. Er hat es geschafft, diese Mannschaft wieder, wie sagt man, Fußball spielen, kämpfen zu lassen. Das ist eine Freude und kann es eigentlich sportlich in der Bundesliga eher schlechter werden, weil die Bayern sind nicht aufzuhalten.
Gut, ich lasse das jetzt gerade mal auf dich wirken. Also Erklärung ist
ich
angekommen.
Ich habe es versucht.
Wir sprechen gleich.
Es war ein Satz.
Es war ein Satz, der aber verschachtelt. Der hatte sozusagen Budenbrock'sche Dimensionen.
Aber ein paar Dinge musst du halt nennen. Hilft ja alles.
Genau. Wenn die Argumentation so differenziert ist, dann muss sie auch ein bisschen Raum zur Entfaltung haben.
So, danke.
Jetzt sprechen wir über die Relegationsplatz. Die Heidenheimer führen und am kommenden Sonnabend gibt es das Duell St. Pauli gegen Wolfsburg. Das klingt nach viel Spannung. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und ich habe eben an unserer kurzen Diskussion schon festgestellt, es ist klar im Vorteil, wer in der Schule beim Rechnen aufgepasst hat. Denn das wird richtig kompliziert oder kann kompliziert werden. Beim Kampf um die Relegation am kommenden Wochenende, da wird es unter anderem, Markus, nicht ums Torverhältnis, sondern um die Tordifferenz gehen können. Das ist ein Unterschied. Und Lisa übernimmt jetzt den Job, uns das zu erläutern.
Ja, ich fange mal einfach an. Also wir blicken erstmal nochmal auf dieses Spiel. Da steht es nämlich aktuell aus Heidenheimer Sicht 3-1. Und das ist losgegangen wie eine Rakete. Direkt das 1-0 für Heidenheim von Jan Schöppner in der 8. Minute. 2 Minuten später den Ausgleich hat Marius Bülter gemacht. Und dann wieder 10 Minuten später erhöht Arjan Ibrahimovic für die Gäste. Und Schöppner legt nochmal drauf in der 73. Und ihr habt ja gerade schon für uns so ungefähr abgerissen oder abgebildet. Heidenheim rutscht damit aufgrund des Torverhältnisses vor St. Pauli und hat jetzt nur noch 3 Tore Tordifferenz zu Wolfsburg. Und jetzt schauen wir nochmal hinter mich. Wir haben nämlich die beiden wichtigen Spielkonstellationen für den 34. Spieltag auch nochmal vorbereitet, weil wir haben es ja gerade gehört. Zum einen spielt Heidenheim gegen Mainz zu Hause. Das wird also ganz wichtig und ein Pflichtsieg, damit man überhaupt den Sprung auf den Relegationsplatz noch schaffen kann. Und auf der anderen Seite haben wir das große Finale am Millerntor. Und da halte ich es mal jetzt simpel und sage einfach, wichtig ist aus Heidenheimer Sicht, dass hier niemand gewinnt.
Genau, dann wäre es nämlich so, wenn die Heidenheimer gewinnen würden und es gäbe einen Unentschieden am Millerntor, dann wäre Heidenheim 16. Und das, und damit in der Relegation. Und das wäre ein Wunder.
Das wäre das nächste Märchen. Ich glaube, wenn man Heidenheim die Entwicklung sich anschaut, der Aufstieg war ein Märchen, der erste Klassenerhalt war ein Märchen, die Conference League Teilnahme war ein Märchen, dann jetzt die Klasse gehalten in der Relegation letztes Jahr in letzter Sekunde ähnlich wieder. Also Märchen, Wunder, wie auch immer. Ich finde unglaublich, was da für eine Arbeit geleistet wird. Ich habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Holger Samwald und auch zu Frank Schmidt. Das sind zwei Menschen, die diesen Verein wirklich von der 6., 5. Liga bis in die Conference League geführt haben. Das ist unfassbar. Das sind Worte gar nicht zu fassen. Und bin trotzdem unparteiisch und der Bessere soll die Klasse halten.
Ich war in Bremen vor einigen Wochen, als Heidenheim dort verlor. Und da hat Frank Schmidt in der Pressekonferenz im Grunde genommen den Klassenhalt fast schon abgehakt. Damals hatte ich den Eindruck, das war der Emotion geschuldet. Aus heutiger Sicht könnte ich mir sogar vorstellen, hat es bewusst gemacht, um Druck von der Mannschaft zu nehmen. Weil seitdem werden sie immer besser. Kann es den Zusammenhang geben?
Klingt spannend, auf jeden Fall. Glaube ich nicht.
Nee.
Nein, ich glaube,
war einfach enttäuscht.
Ich glaube, Frank Schmidt war enttäuscht und hat in dieser Saison auch, ihn hat ja das Matchglück auch ganz oft gefehlt. Mhm. Die Mannschaft ist nicht besser geworden seit in den letzten zwei Jahren. Da sind ganz wichtige Spieler gegangen. Aber er hat es ja irgendwie immer geschafft, dass sie wettbewerbsfähig ist. Und dieses Jahr war es eben einfach so, dass sie das irgendwie nicht hinbekommen haben. Den Eindruck hatte ich, habe die auch öfter gesehen im Laufe des Jahres. Und die kriegen so auf der Zielgerade, kriegt das nochmal eine Eigendynamik, wenn es die Pressekonferenz in Bremen war. Ja. Ich glaube eher, dass vielleicht jetzt im Moment gerade einfach Dinge funktionieren. So ist das ja manchmal beim Fußball, und keiner weiß es, warum die anderen 9 Monate nicht funktioniert haben.
Wie siehst du jetzt das Duell in Hamburg, St. Pauli gegen Wolfsburg?
Ja, die St. Pauli.
Der Sieger.
St. Pauli, wenn knapp gewinnt, muss ja Heidenheim nur mit einem Tor höher gewinnen. Dann sind sie ja vor St. Pauli und Wolfsburg ist ja dann, wäre sowieso Letzter. Weil Wolfsburg hat ja zurzeit das beste Torverhältnis von allen drei. Also ist alles möglich und wir haben nicht mehr die Zeit, um alles durchzugehen, weil dann überschreiten wir. Ja, und dann kriegst du ein Problem hier wahrscheinlich. Deswegen, hey, wir freuen uns einfach auf nächsten Samstag. Meister haben wir, zweiten haben wir auch, dritten haben wir auch. Champions League, Spannung, Conference League, Spannung, Abstieg, Spannung. Was wollen wir mehr?
Siehst du denn die Heidenheimer mit Frank Schmidt sozusagen psychologisch im Vorteil?
Psychologisch ja, aber sie brauchen eben auch das passende Ergebnis. Nicht nur einen eigenen Sieg. Eigener Sieg langt eigentlich, dann sind sie, aber können dann Vorletzter sein. Ja, dann steigen sie auch ab. Also sollte das andere Ergebnis, ja, unentschieden sein, wie du gesagt hast, oder wie gesagt, eher dann St. Pauli knapp gewinnen als Wolfsburg, weil die stehen eben noch 3 Tore besser zum jetzigen Zeitpunkt als Heidenheim.
Und wir hatten ja immer über diesen Heimvorteil gesprochen. Heute lag ich daneben mit Heidenheim, aber da gibt es vielleicht diesen Moment, wo du dann diesen ersten Sieg holst nach dieser Misere und dann kippt das, glaube ich. Das war nicht die Pressekonferenz, glaube ich, sondern einfach der Moment, mal wieder gewonnen zu haben.
Die waren ja letzte Woche auch schon knapp dran bei den Bayern.
Nee, ich sag ja, und deswegen, und dieser Sieg, ich weiß nicht mehr genau, vor ein paar Wochen, der ist dann enorm wichtig. Und jetzt plötzlich läuft es dann wieder und jetzt Heimvorteil. Das ist, glaube ich, etwas, was du ausnutzen musst.
Stell dir mal vor, die hätten gegen Bayern gewonnen. Das war 90 plus, was war?
Stimmt, stimmt.
Dann 90 die jetzt.
Ja, also 100. Minute.
Dann wären, und das war der ging von Rücken von Ramay, ging der Ball ins Tor zum 3:3 Ausgleich. Die hätten jetzt 2 Punkte mehr. Finde auch, Frank Schmidt hat heute den Torwart gewechselt am vorletzten Spieltag. Ja? Wo du auch nochmal sagst, hey, die Mannschaft funktioniert, glaube ich. Und das wäre tatsächlich, wie du gesagt hast, das wäre ein Märchen, wenn sie das nochmal packen würden.
Und natürlich aber Frank Schmidt ist bekannt für diese Märchen. Die Heidenheim ist ja generell ein Märchen in den letzten Jahren.
Aber ehe wir jetzt die Heidenheimer schon
nicht mehr auf dem Platz stand.
Aber ehe wir jetzt die Heidenheimer schon sicher in die Relegation bringen, also in Hamburg gegen Wolfsburg sind ja auch 2 Teams, die das unbedingt wollen. Wen siehst du da erstmal im Vorteil?
Na, ich habe heute daneben gelegen mit dem Heimvorteil. Selber hat immer das Gefühl, Pokal oder Heimspiel, diese Atmosphäre, die hilft dir immer. Und gerade in solchen entscheidenden Spielen, wenn das Publikum dann mit dabei ist. Andersherum geht es bei St. Pauli gerade überhaupt nicht, funktioniert nicht. Du verlierst einfach. Du verlierst und auch zu Hause. Und das ist genau.
Ja, das ist
und dann nach diesem super Start ging es immer weiter nach unten und jetzt bist du vielleicht sogar dann mit einer Niederlage gegen Wolfsburg dann direkt abgestiegen.
Ich würde sagen, die besten Spieler hat Wolfsburg. Das habe ich gestern gesehen. Ja. Die haben wirklich gute Spieler, waren lange Zeit keine Einheit, haben sich nicht so präsentiert. Die hat nur an sich gedacht.
Die sind es auch nicht.
Mit Dieter Hecking ist es besser geworden, auf jeden Fall. Bis gestern haben sie die letzten 3 Spiele, haben sie 5 Punkte geholt. Gestern hätten sie in der ersten Halbzeit, wie gesagt, gegen Bayern in Führung gehen müssen. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber wie gesagt, sie sind qualitativ am besten. Dadurch stehen sie vielleicht auch von den Erwartungen her des Vereins am meisten unter Druck. St. Pauli, Heimvorteil. Auf Pauli kann zu Hause auch mit den Fans einen großen schlagen oder den Punkt holen, den sie brauchen oder den Sieg. Und Heidenheim hat auch die Möglichkeit, zu Hause zu punkten. Also wie gesagt, es wird spannend.
Was rät der Geschäftsführer der Unabsteigbaren?
Ich bin total unparteiisch, auch wenn ihr die Nähe zu dem einen oder anderen habt. Ich finde alle drei Mannschaften, auch wenn man St. Pauli sieht. Ich
bin froh, nicht beteiligt zu sein.
Ja, ja, auch das stimmt. Wenn man St. Pauli sieht in Leipzig, die haben eine gute Leistung gezeigt, können 1-0 in Führung gehen. So, da schwappt leider gerade im Moment ein bisschen was in die andere Richtung wie bei Heidenheim. Ich werde es ehrlich gesagt nicht verfolgen. Ich bin in Berlin. Ich weiß, ich werde unser Spiel hautnah verfolgen und trotzdem über den Ticker natürlich informiert. Aber bei uns geht's selber um nur so viel. Von daher sind da Ratschläge rar gesät bei mir.
So, und jetzt haben wir einen Zeitzeugen. Yannick Ergenbrecher, der hat das Spiel der Heidenheimer in Köln bis hierher verfolgt. 3-1, ne, glaube ich, immer noch.
Ja, er ist abgepfiffen vor wenigen Sekunden.
Ja, was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht für den Kampf um den Relegationsplatz?
Also das Schöne ist ja, ihr seid im Rechnen schon mal echt gut. Also das hat geklappt, Mathematik.
Das hat noch nie jemand im Leben zu mir gesagt.
aber wer ist denn am Tisch der Beste in Geschichte gewesen? Weil es ist echt was Geschichtsträchtiges passiert heute. Wir sind in der 63. Bundesliga-Saison. Und wer ist in Geschichte bei euch top gewesen?
Ich meine, Geschichte nicht schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Dass alle drei punktgleich sind dahin?
Korrekt. Gab es noch nie. Ja. Ja. Gab es noch nie, Lothar. 63. Bundesligaspielzeit, 18, 17 und 16 gehen jeweils mit 26 Punkten, mit der exakt identischen Anzahl in diesem letzten Spieltag. Und dann ist die Konstellation jetzt ja eigentlich dann schon klar. Also St. Pauli muss gewinnen, Heidenheim muss eigentlich gewinnen, Wolfsburg reicht ein Punkt, wenn Heidenheim nicht mit dem Torverhältnis noch aufholt. Also es wird ein irrer 34. Spieltag. Und wie es quasi zu dieser Konstellation gekommen ist, gucken wir uns gleich an. XXL-Highlights in wenigen Minuten. Zusammenfassung dann aus Köln-Müngersdorf. 15 Minuten gucken wir uns das Ganze an. Und dann 3-1 für Heidenheim. Irres Fußballspiel. Die haben heute nochmal alles rausgehauen, die Männer von Frank Schmidt. XXL-Highlights, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim. 19.30 Uhr legen wir los. Und Lothar, ich habe jetzt keine Note 1 dabei, also das Zeugnis kommt aber noch, also Geschichte, ja. Top.
Aber nur im Fußball die Geschichte.
Hat er alle Spiele gemacht?
Genau, Lothar. Sehr schön. Also schließen wir uns an, Lothar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Die XXL-Highlights haben wir jetzt ja angesprochen. Das lohnt sich definitiv. Und dann am kommenden Wochenende gibt es die Entscheidung darüber, wer die Relegation erreicht, ob der FC Augsburg die Conference League erreicht und. Danke bis hierher. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. We'll